Ihr macht doch immer so einen Cold Opener, sowas, bevor es eigentlich losgeht. Ihr begrüßt ja quasi auch nie eure Hörerinnen und Hörer.
Nee, das liegt aber an mir. So viel ist das sehr wichtig. Ich mag es immer, wenn wir einfach kalt reinstarten und das einfach so eine Entwicklung nimmt, wo man nicht weiß, wo das hinführt. Weil das meistens dann gefühlt besser ist, wenn man einfach loslabert, als dass man versucht, noch so ein schönes Intro hinzukriegen.
Weiß ich nicht.
Das ist so viel cringe schon, aber ich habe das Gefühl, dass wir da immer besser sind, wenn wir einfach so reinreden.
Okay, dann, Sophie, dann machen wir eine gute Begrüßung jetzt und dann reden wir darüber, wie viel zu spät kommen noch okay ist.
Okay, ich mache jetzt eine Begrüßung. Okay, warte.
Ja, du hast dir hoffentlich was aufgeschrieben, wie du mich jetzt ankündigst.
Meine Begrüßung ist, hallo.
Hallo, oh Gott.
Okay.
Bei uns gilt auch die alte Regel von Rudi Carrell, wenn du ein Ass aus dem Ärmel zaubern willst, musst du dir vorher eins reinstecken. Das
und
nehmen
ich hasse
wir sehr ernst hier.
Sagen wir so.
Ja.
Hallo, herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Sunset Club. Wir haben heute jemanden, der für mich auch im Kontext vom Sunset Club eine ganz besondere Rolle spielt. Denn er war der erste Promi, der erste richtige Promi, der mir nach Beginn des Podcasts in die DMs geslidet ist und mir bewiesen hat, dass ich, wenn ich im Podcast was sage, dass ich das dann durchaus auch in der Öffentlichkeit sage. Ich habe eventuell mal eines der vielen Erfolgsformate, was dieser Mann moderiert und moderiert hat, erwähnt und habe wenige Stunden nach Veröffentlichung, darüber werden wir auch noch gleich sprechen, wie du dieses Pensum von Medienkonsum schaffst, eine Nachricht bekommen, dass ich doch mal bitte das Erfolgsformat, wer weiß denn sowas, nicht mit meinen Millennial-Wichsgriffeln, das hat er nicht gesagt, aber das war für mich die Implikation, mal schön in Ruhe lassen soll. Er ist heute da und ich freue mich wirklich sehr, sehr doll, weil aus der Ferne bist du mir als Instagram-Kunstfigur ans Herz gewachsen und jetzt wächst du mir als Mensch ans Herz. Kai Pflaume ist da.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir uns auf diesem Wege endlich mal persönlich kennenlernen.
Ich finde, wir haben uns schon an einer Kreuzung in Berlin-Kreuzberg.
Das stimmt, aber näher sind wir uns noch nicht gekommen.
Leider.
Da war noch ein Auto zwischen uns, also zwischen dir und mir, weil du saßt in einem Auto.
Hast du mitbekommen, dass da die lokale Klatschpresse einen sogenannten Artikel draus gebastelt hat?
Nein. Ja. Was war die Überschrift? Das ist ja das alles Entscheidende.
Die Überschrift war, lautstarker Gruß, Doppelpunkt, Moderatorin schreit joggenden Kai Pflaume an. Und was ich dann wirklich gemein finde, ist, die kleine Überschrift über der Überschrift, die online manchmal ist, ist, Anführungszeichen, ey Kai Pflaume, Anführungszeichen Ende. Was ja impliziert, dass ich ey Kai Pflaume geschrien hätte, aber das hat ja nur Joko im Podcast gesagt, um sich drüber lustig zu machen. Das heißt, die vielen, vielen LeserInnen von nordbayern.de, die denken jetzt, dass ich ungehobelt bin und dich mit ey Kai Pflaume angeschrieben habe. Dabei habe ich, das wirst du dich hoffentlich bestätigen können, auch für die Richtigstellungen, die da passieren werden, habe ich sehr, ja, liebenswürdig ist ein starkes Wort. Ich habe zumindest nur Hallo gerufen.
Ja, das stimmt.
Also du hast wirklich nur Hallo gerufen?
Also Hallo Kai Pflaume.
Nein.
Na doch, mein Name ist gefallen.
Hallo Kai, stimmt, ich habe Hallo Kai, ja. Ich habe Hallo Kai gerufen.
Sonst hätte ich ja gar nicht reagiert.
Das stimmt.
Also wenn irgendjemand aus dem Auto einfach Hallo schreit, dann sage ich ja nicht sofort, ja, ich bin's, hallo.
Grüß euch.
Ich finde es aber süß, weil ich finde, das impliziert so ein bisschen, wie aufgeregt du auch gewesen sein musst, Sophie, weil du natürlich ja auch in dem Moment, das eine ist ja Kai beim Joggen auf der Straße zu entdecken, wo man jetzt sagen könnte, so oft wie du joggen gehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das mal passiert, dass man dich irgendwo auf einer Straße treffen kann.
Ja, aber nicht in Berlin.
Nicht in Berlin, okay, gut. Ja. Aber dass du dann natürlich auch in der Hektik des Moments von erkennen, Fenster runter, rausrufen, das ist ja schon dann in einer Geschwindigkeit alles abgelaufen bei dir. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass du so schnell hier im Podcast wärst.
Ich habe 14 Unfälle danach gebaut vor Aufregung.
Ja, und das muss man ja auch noch dazu sagen, das war ja eine deiner ersten Autofahrten seit langer Zeit. Also.
Ja, aber ich bin jetzt eine Meisterautofahrerin. Ich habe das jetzt alles wieder rückwärts, vorwärts einpacken, alles seitwärts noch nicht, aber fast alle Richtungen kann ich
fahren. Welche Führerscheinklassen hast du, Sophie? Was darfst du alles fahren?
Also ich habe keinen Traktorführerschein gemacht, da war ich die Einzige aus der Familie.
Wirklich?
Ja, also das Dorf, aus dem ich komme, Leute, jetzt könnt ihr euch gerne festhalten.
Okay,
hat ein jährliches Bulldog-Treffen, das ist, glaube ich, das größte Bulldog-Treffen Deutschlands vielleicht.
Wie heißt das Dorf denn?
Ettenheim, Münchweier.
Okay.
Und in Münchweier haben sich dann ganz viele Bulldogs.
Was ist da das nächstgrößere Ort?
Ettenheim. Und dann,
oder Münchweier, je nachdem, ob du links oder rechts aus der Straße
rausgehst. Und dann kommt, also nicht der nächstgrößere, aber der nächstbekanntere ist Rust, Europapark Rust.
Da, das wollte ich wissen.
Das ist genau die Ecke, aus der ich komme. Und da fahren einfach alle Bulldog. Und wir hatten auch einen Bulldog und dann haben alle Kinder in der Familie einen Bulldog-Führerschein gemacht, außer ich.
Ich hätte es geliebt.
Weißt du, was ich toll finde, Sophie, weil du ja gerade von dem Bulldog-Treffen erzählt hast? Dass, da sehe ich dich so mit deiner jetzt neu erwachten Autoleidenschaft. Ich würde, das wäre ein cooles Projekt, du müsstest einen LKW-Führerschein machen.
Hast du dich mit Joko zusammengetan, damit ich das Sofa schneller nach München transportiere?
Nee. Ja, das würde ja auch in einem Kleinlaster funktionieren. Aber so, ich rede richtig von so einem Truck, von so einem richtig fetten, weißt du, so mit Auflieger, wo man so eine Schlafkabine dahinter hat und so. Und also auch so contentmäßig, ne? Also das, also, dass du bist das erste Fashion-Trucker-Babe.
Darf ich? Das schreibe ich mir bei Instagram rein.
Aber,
ja, deswegen,
aber Sophie, das triggert bei mir eine ganze Menge, weil stell dir mal vor, Sophie, du bräuchtest eigentlich gar keine Wohnung mehr. Du könntest dann in deinem Truck leben.
Ja, da könnte man auch so eine Podcast-Kabine hinten reinbauen.
Das stimmt allerdings.
Alles hinten auf die Ladefläche.
Joko, ist das eine urbane Legende? Eigentlich wäre es was Schönes für Forza mal Winterscheid, aber das habe ich selber reingebracht. Ist es eine urbane Legende oder hast du wirklich einen LKW? Weil du hast mal irgendwann im Fernsehen erzählt, dass du einen LKW hast, als Klaas dich gefragt hat.
Das kann ich nicht beantworten.
Das sind diese
Feinherr Prominenten. Man sagt mir auch nach, dass ich einen Bagger habe.
Wenn du einen Bagger hättest, dann würde ich sofort bei dir einziehen. Du hast mich mehrmals gefragt, ich habe mehrmals Nein gesagt, aber dann würde ich doch bei dir einziehen.
Aber du kannst Kai fragen, ich war mal bei Kai in der Sendung und habe eine Baggerwette gemacht. Ich habe gegen die Person, die gegen mich baggern musste, die konnte das viel besser als ich, aber das hängt auch damit zusammen, weil ich auf einem anderen Bagger lernen gelernt habe sozusagen.
Ja.
Ich habe mir eigentlich vorgenommen, und wir haben es schon wieder nicht geschafft, ich habe mir vorgenommen, dass wir in die Podcast-Folgen in Zukunft einsteigen mit so einer liebenswürdigen Alltagsanekdote, um so ein bisschen die Leute auch da abzuholen, wo sie stehen. Weil ich zum Beispiel habe heute Morgen, bin zu früh ins Studio gekommen und habe mir dann im Café nebenan einen Bagel gekauft und habe den mit unserer Producerin Hannah gemeinsam, also ich habe den gegessen und wir haben uns unterhalten und dann habe ich diese Sache gemacht, wo sie was gesagt hat. Ich habe dann in den Bagel gebissen und habe dann so meine Hand vor den Mund gehalten und habe ganz oft gekaut, um ihr zu sagen, ich rede gleich. Und dann hat sie mich angeschaut und gewartet, bis ich rede. Und dann habe ich mit ein bisschen vollem Mund noch geredet. Das war unangenehm. Und ich dachte, wenn wir mit dem Podcast mit sowas einsteigen in Zukunft, dass wir dann vielleicht die Leute, weiß ich nicht, noch mehr abholen.
Ich habe auch einen Kaffee getrunken heute Morgen.
Wahnsinn, als wäre ich dabei gewesen, Kai.
Ja. Ich habe heute Morgen tatsächlich mir ein Porridge gemacht und habe an dich gedacht, Kai.
Ach, guck mal. Ja, und ich habe einen Kaffee getrunken und ich war in einem Café hier gleich um die Ecke vom Podcast-Studio in Hamburg und ich hatte mein eigenes Overnight Oats dabei, weil ich nicht wusste, ob es da eins gibt und ich mag grundsätzlich nicht so gerne so süße Sachen und wollte morgens jetzt auch nicht so süß einsteigen und dann hatte ich mir mein eigenes Overnight Oats mitgebracht und das habe ich dann da mit dem Kaffee, den ich gekauft habe, vor Ort getrunken, habe ich das dann dort verspeist. Und dann ist mir aber am Ende eine Sache aufgefallen. Dann, das hatte ich in so einem Glas, in so einem Schraubglas. Und dann hatte ich das fertig und dann stand das natürlich die ganze Zeit da am Tisch. Und als ich dann gegangen bin, habe ich das Glas zugeschraubt und habe es in meinen Rucksack gepackt. Und da habe ich noch so links und rechts geguckt und habe gedacht so, oh, hat das jetzt jemand gesehen? Muss ich noch jemand darauf hinweisen, dass das mein eigenes Glas ist, weil ich mein eigenes Overnight Oats dabei hatte? Nicht, dass irgendjemand aus dem Kaffee rausgeht, nach Hause geht, ins Büro geht und dann erzählt, weißt du was, ich habe morgen, saß Kai Pflaume am Nebentisch im Café, ne, und da hat er einen Kaffee getrunken und dann hat er das Glas mitgehen lassen, ne, von dem Overnight Oats,
was er da. Was ich aber viel interessanter finde, wieso kannst du in einem, kennst du das Café so gut, dass sie dulden, dass du dein eigenes Essen mitbringst? Oder machst du das dann heimlich unterm Tisch?
Nee, aber ganz ehrlich gesagt, keiner nachgefragt. Also gehst du jetzt an die Kaffeetheke und sagst, hallo, ich hätte gerne einen Flat White und übrigens, ich habe mein eigenes Overnight Oats dabei. Ist das okay für euch, wenn ich das hier bei euch esse?
Nee, wahrscheinlich hast du recht, würde ich das auch nicht machen, aber ich glaube, ich hätte so Ressentiments mir selbst gegenüber, dass ich mir denke, das muss ich draußen irgendwo auf der Bank essen, weil ich dann das Gefühl hätte, ich hätte Angst vor dem Moment, dass jemand zu mir kommt und sagt, Entschuldigung, haben Sie das selber mitgebracht? Und dass ich mich dann rechtfertigen muss, dass ich sage, ja, das habe ich selber mitgebracht. Das dürfen Sie hier nicht verspeisen, dachte
ich. Das ist ja eine ganz neue Seite an dir, Joko, die kenne ich gar nicht. Du bist ja, seit wann bist du so ein bisschen klemmy? Das ist ja, na.
Ich hätte mich jetzt 100% nicht getraut.
Wirklich?
Aber da bin ich aber beruhigt, weil ich dachte jetzt gerade, Kai, bitte, stell mich nicht in die
also,
Ecke.
Also ich hatte wirklich gehofft, dass du sagst, ja, das sind ganz alte Freunde, ich gehe da seit 40 Jahren hin.
Nein.
Ich hätte niemals, würde ich mich jetzt trauen, weil ich Angst hätte vor dem Moment, wo jemand sagt, das dürfen sie hier nicht.
Ja.
Und dann muss ich es zuschrauben und wegpacken und dann sitzt man da wie so ein Arschloch.
Genau, und dann will man aber noch, man würde dann aus Souveränität etwas länger sitzen bleiben wollen, dass das nicht so wirkt wie, jetzt fühle ich mich hier so unwohl, und das macht den Moment eigentlich nur noch viel schlimmer für einen selbst.
Also für euch, ne, damit ihr mal wirklich so ein Tipp, ne, so ein Alltagstipp, wenn euch sowas mal passiert, wenn ihr irgendwo mal was Eigenes dabei habt und ihr wollt das essen und so, ne, und dann käme jemand und sagt, also Entschuldigung, das ist hier nicht gewünscht oder nicht erlaubt, sagt ihr einfach, ihr seid Allergiker, ihr dürft nur eure eigenen Sachen essen und so, und dann sagen die sicher, ja, dann ist okay, dann mach mal.
Okay, gut, ja, dann mache ich das jetzt auch. Mhm.
Ich dachte, du sagt einfach, ihr seid kein Pflaume.
Ja, genau.
Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Genau. Freunde von mir im Restaurant, und da kommen ganz oft Leute und sagen, ich bin Allergiker, ich kann das nicht essen, ich kann keine Zwiebeln essen. Mhm. Und im Laufe des Abends, je mehr Alkohol fließt, kommt dann raus, dass die meisten Allergien, also für so 80% der Allergien, sind eher so Lifestyle-Allergien, weil dann sagen sie, ach, so einen Gang nicht vegan würde ich schon machen. Nee, so schlimm ist nicht mit den Zwiebeln. Also wenn die dann sehen, dass die anderen Sachen besser aussehen als die, die sie bekommen, dann, also ich glaube, Allergiker haben unter Gastronomen einen schlechten Ruf.
Ja. Kurze Frage. Ihr geht ja sicher genauso wie ich auch ja immer auch mal in einer größeren Gruppe essen. Mhm. Welches Maß an Sonderbestellung ist in Ordnung? Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt einen Salat bestelle, dann sage ich zum Beispiel immer dazu, ja bitte aber ohne Zwiebeln, ohne Paprika, weil ich das einfach roh nicht so gerne mag. Ne, das ist mir zu dominant. Ne? Also nicht so, ich sterbe davon nicht, aber ich sage dann, wenn ich die Wahl habe, bitte ohne Zwiebel, ohne Paprika. Oder beim Rührei sage ich dann bitte kein Grün drüber oder kein Sesam. Das hat sich ja auch so verbreitet. Weißt du, wenn du dann kriegst du dein Rührei und dann ist da so eine Handvoll schwarze Sesamkörner drüber. Mag ich gar nicht. Ja, was ist okay und was ab wo wird es anstrengend?
Oh, das ist bei mir. Ich kann vielleicht direkt eine kleine Anekdote von gestern erzählen. Ich hatte gestern war ich mit Klaas Mittagessen und Klaas war in München. Wir haben uns zum Mittagessen getroffen.
Entschuldigung.
Ja, wir hatten einen schönen Tag zusammen. Das war so toll. Ich glaube, ich bin verliebt. Aber dann waren wir essen und Klaas liebt es, wenn er in München ist, mittags ein Bierchen zu trinken, weil hier das Bier einfach besser ist als in Berlin, logischerweise. Mhm. Und dann waren wir in einem Etablissement mittags essen, wo ich auch weiß, was es quasi gezapft gibt, aber ich weiß, dass es auch noch einen Kühlschrank gibt, in dem Tegernseher steht. Aber das ist immer eigentlich eine kleine Diskussion. Dass
ich
man
überlege gerade, wo das sein kann.
Da bin ich jetzt gespannt. Wenn du das rausfindest, dann
Kühlschrank
Chapeau.
Mit Tegernseher drin.
Genau, und da gibt es einen Kühlschrank mit Tegernseher. Und dann sage ich mal, Entschuldigung, wir hätten aber ungern oder ich hätte ungern, dass das Bier aus dem Zapfhahn, wäre es möglich, dass ich eins aus dem Verkauf bekommen könnte. In dem Kühlschrank haben sie ja auch Tegernseher. Also da bin ich dann selber genervt von mir, weil das so daneben ist, dass man quasi den Kellner zwingt, ich helfe dir jetzt, Kai, runterzugehen. In den Verkauf und an der Bäckerei steht dann ein kleiner Kühlschrank, wenn man reinkommt, direkt rechts.
Ach, ihr wart beim Dallmayr. Natürlich.
Wir waren genau in dem anderen Haus in München.
Ach, beim Käfer.
Beim Michi.
Beim Michi.
Das ist mein Grad von, wie schmerzfrei ich bei Specials bin. Ich frage den Kellner, ob er mir aus dem Verkauf ein Bier holen könnte. Also da bin ich wirklich, das ist mir total, da bin ich ernsthaft so, da will ich nicht sagen, da fühle ich nichts mehr, aber ich kann total nachvollziehen, wenn man gewisse Wünsche hat und in gewissen Etablissements speisen geht, die quasi ja da auch von sich selbst reden machen, dass sie den Kunden alle Wünsche von den Augen ablesen können, dann denke ich mir so, dann hätte ich auch gerne, weil ich weiß, ihr verkauft ja Tegernseher, dann hätte ich gerne einen Tegernseher aus dem Verkauf unten.
Aber da ist deine Selbsteinschätzung schon nicht ganz falsch, Joko, das wäre mir persönlich auch ein bisschen drüber. Also ich hätte dem Kellner zumindest vorher angeboten, selber runterzugehen. Wenn er dann sagt, nein, ich hol's Ihnen, dann ist es okay. Aber von vornherein zu sagen.
Aber das Kai Joko roastet hier auf so eine ganz entspannte Art. Das ist das Schönste, was mir morgens um 9 passieren könnte.
Aber vielleicht muss ich dann noch mal ein bisschen
zurückgehen. Du bist schon ein arrogantes Arschloch, Joko.
Also das erste Mal habe ich das vor 2 Jahren gefragt. Und dann waren es tatsächlich immer Diskussionen, weil es hieß, nein, das sind 2 verschiedene Kassensysteme und das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann habe ich tatsächlich das Angebot ausgesprochen. Da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt runter, würde es kaufen und würde es mit hochbringen. Und dann kann ich ja sowas wie Korkgeld wahrscheinlich zahlen, was mich jetzt nicht wesentlich sympathisch macht, was ich gerade erzähle. Aber du weißt, wie charmant ich in solchen Momenten sein kann und habe das gut gemacht. Und gestern war es, glaube ich, so, dass ich nur gesagt habe, aber wir könnten mir nicht einen Tegernseher aus dem Kühlschrank unten haben. Und er hat gesagt, ja klar, kein Problem. Ja. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Klaas dabei war, weil Klaas so eine andere Autorität ausstrahlt als ich.
Naja, oder es liegt halt daran, dass fucking Joko und Klaas da sitzen. Wäre ja auch eine Option.
Moment, aber die Geschichte kann ich nur noch toppen mit, da habe ich Klaas im Sommer bis auf die Knochen blamiert, weil wir waren im Studio mit Joko und Klaas gegen ProSieben und Klaas hat gesagt, wollen wir vorher was Mittagessen gehen, kommst du mich abholen am Hotel und dann sind wir was essen gegangen und dann waren wir in einem Restaurant, wo der Mittagstisch sehr gut ist und der Laden aber auch jeden Mittag wirklich rammelvoll ist. Und vorne, alle saßen auch draußen und vorne war so ein Counter, wo die Verkäuferin oder die Dame, die dann die Plätze zuweist, steht und eigentlich immer fragt, haben Sie eine Reservierung? Und dann hat sie uns auch gefragt, wir waren so die Fünften in der Reihe, wir sind aber so Step by Step vor, hinter uns ganz viele Leute, draußen sitzen ganz viele Menschen. Und dann sagt die zu uns, haben Sie eine Reservierung? Und dann habe ich nur gesagt, wir brauchen keine Reservierung, wir sind Joko und Klaas. Und Klaas, und ich hab's wirklich nur gesagt, weil ich wusste, dass Klaas das so unangenehm ist, wirklich. Und er stand wirklich da so, oh nein! Und alle im Restaurant haben geguckt, die draußen saßen, weil es so ein Moment war von,
ekelhaft.
Klaas ist im Erdboden versunken. Und ich bin durch diesen Laden stolziert mit ihm dabei und gesagt so, das ist mein Freund Klaas und ich bin Joko. Und zusammen sind wir Joko und Klaas. Es war so
aber
schön.
Aber Joko, ich kann dir eins zeigen, das ist sogar mir unangenehm beim Zuhören, wenn du die Geschichte hier erzählst. Ja.
Aber es war wirklich, ich
es
wusste,
war so, es war so, ne? Es war, keine,
es war 100% genau so. Das, ja, das
du
Schöne
hast es
ist,
gefühlt, ne? Das
ist, ich hab's
Entschuldigung,
aber so,
meine Show macht jeden Sonntagabend mehr als 20%, ja? Da
hör auf, das ist mir unangenehm. Das ist mir unangenehm.
Das ist so eine komische Linie, die ich auch noch nicht verstanden habe. Der erzählt manchmal Geschichten, wo der sich so proaktiv zum Lappen macht in der Öffentlichkeit. Und wenn man dann im Podcast was Nettes über seinen Erfolg sagt, nein, hör auf.
Oh, nee, aber
ich will nicht, dass die Leute wissen, dass ich Deutschlands beliebtester Entertainer bin.
Hört jetzt auf, sofort, beide.
Nee, das stimmt ja auch nicht.
Ich möchte auf Kais Pflaume.
Jetzt hört's mit.
What? Was ist denn hier los? Was möchtest du?
Ich möchte auf Kais. Ich möchte auf Kais Frage antworten. Okay, es tut mir
endlich,
leid.
Endlich also, mal ein
Clip. Oh mein
dass
Gott!
Die, dass die rohe sexuelle Energie im Tanzer klappt. Ich möchte
endlich
auf
mal einen Clip aus dem Podcast, der wirklich hier, der direkt viral geht.
Ich möchte Kais Pflaume.
Ich möchte auf Kais Frage antworten, bis wann Sonderbestellungen okay sind, weil ich finde, das, was du aufgezählt hast, Kai, das sind ja alles nur Deko-Sachen. Du möchtest ja nur Sachen, die da noch draufgeschmissen werden, nicht haben. Und das finde ich was ganz anderes, als zu sagen, können Sie das Steak bitte in Butter und nicht in Rapsöl braten? Weil das sind so Sachen, wo ich denke, das ist, finde ich lästig, außer man ist wirklich sehr speziell in der Ernährung. Ich traue mich gar nicht, Sonderbestellungen zu machen. Und zwar, weil wir früher, wenn wir mit meiner, also als Kind, waren wir mit meiner Familie, mit meinen Eltern essen, zwei Geschwister. Und wenn man so mit zwei, drei Kindern oder Teenagern unterwegs ist, dann haben die in der Regel immer irgendeine Sonderbestellung. Irgendjemand möchte dann keine Pommes oder kann ich da Reis mit haben. Und Kinder sind da ja auch ein bisschen ohne Filter. Mhm. Und dann haben wir drei Kinder immer irgendwie was umbestellt und können wir das Paprikaschnitzel auch mit den Bratkartoffeln haben und so. Und dann haben die immer alles lieb aufgeschrieben. Und meine Mutter hat dann meistens auch noch irgendwie eine Sonderbestellung gehabt. Und mein Vater hat am Ende immer extrem demonstrativ und auch ein bisschen passiv-aggressiv gesagt, ich nehme das Schnitzel so, wie es auf der Karte steht. Und dann hat er uns alle sehr wertend angeschaut und hat sich auch mit der Kellnerin verschworen gegen uns. So als wäre die jetzt, als hätte die da irgendwelche Aktien drin, dass Kinder Pommes statt Reis haben wollen. Mhm. Und das hat er irgendwann geschafft. Dass bei mir war das sehr erfolgreich, dieses ich möchte das haben, wie auf der Karte steht. Ich habe das irgendwann auch angefangen zu machen. Und ich kriege das nicht mehr so richtig raus. Ich traue mich eigentlich kaum, Sachen umzubestellen. Ich freue mich aber immer, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die im höflichen Maße Sachen umbestellen, weil ich dann merke, die Leute fangen gar nicht, also so ein Kellner schmeißt sich gar nicht auf den Boden und fängt an zu heulen, wenn man fragt, kann ich die Cola bitte auch mit einer Scheibe Zitrone haben oder so. Und ich arbeite daran. Aber ich würde Sesam fressen bis zum jüngsten Tag, ehe ich einmal sage, können Sie das bitte ohne den Sesam servieren. Muss aber auch sagen, ich gehe zwischendurch so mit Gastronomen oder Köchen essen. Mhm. Und wenn Köche essen gehen, die sind wirklich völlig schamfrei. Die kommen da rein, die setzen sich ja hin und wenn die auch noch kennen, dann sagen die also Folgendes. Hier, den ersten Gang brauche ich erstmal gar nicht, dafür kannst du mir den zweiten aber zweimal bringen und den Wein, den habt ihr nicht auf der Karte, aber ich habe auf Instagram gesehen, dass ihr den mal probiert habt. Habt ihr die Flasche noch offen, weil da würde ich gerne einen Schluck von haben. Und in der Soße, da habt ihr beim letzten Mal Weißwein reingemacht, könnt ihr den bitte ein bisschen mehr runterkochen und dann sitzt du daneben und sagst so, ja, ich nehme alles, wie es auf der Karte steht. Deswegen
ja, das ist ja das andere Extrem. Ne?
Ja.
Aber ich glaube wirklich, gerade bei solchen Sachen, wenn man irgendwas anders bestellt, als es auf der Karte steht, ne? Oder auch eine andere Beilage zum Beispiel, ne? Ich sage, ich möchte jetzt statt Kartoffelsalat lieber Kartoffelpüree oder Bratkartoffeln. Das ist doch immer eine Frage, wie man das adressiert und wie nett man das sagt. Ne? Also wenn das einfach so, ne, so ein bisschen so rotzig, so bringen Sie mir das mal so und so. Aber ich glaube, mit Bitte und Danke und einem netten Lächeln geht das doch eigentlich immer.
Mit Bitte und Danke mache ich gar nicht mehr. Seit ich einen Podcast mit Joko habe.
Werbung Anfang.
Es gibt so Tage, da liege ich abends im Bett und frage mich, warum habe ich eigentlich Kopfweh? Ich habe doch alles richtig gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ungefähr so 2 Milliliter getrunken habe.
Ja, ey, das kenne ich auch, das ist so schlimm.
Und ich finde es einfach, ich finde es wirklich schwierig.
Aber woran liegt?
Weil Wasser halt einfach ein langweiliges Getränk ist. Also ja, es ist irgendwie die Lebensader der Welt und so und Wasser ist wichtig. Aber Wasser schmeckt einfach wie kalter Fuß. Ja, sonst, wie normalerweise.
Wasser halt.
Ja, Wasser halt. Wahnsinnig
meistens
langweilig.
Leider nach nichts und wenn es nach was schmeckt, dann schmeckt es meistens nach alter Rohrleitung.
Und ich kann sonst vielleicht bei meinem normalen Leben, das ich habe, wenig trinken. Aber jetzt als Profisportlerin muss ich ja wirklich auf meine 18 bis 19 Liter pro Training kommen. Und genau da kommt AirUp ins Spiel. AirUp ist nämlich keine normale Wasserflasche. Wir haben schon mal über das System gesprochen, sondern es ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, die Wasser Geschmack verleiht durch Aromapods.
Und jetzt gibt es natürlich eine Gen Z da draußen, aber bei AirUp gibt es eine Gen 2.
Ich war gerade so, oh, junge Leute.
Und die ist besser als jemals zuvor, was unter anderem damit zu tun hat, dass das Produkt nun aus Österreich kommt. Also wird in Österreich gefertigt und produziert. Bedeutet kurze Lieferwege und es ist spülmaschinenfest. Und das wiederum hat einen sehr großen Vorteil, weil Menschen wie ich einer bin, der dann wiederum hingehen und sagen, wie kriege ich jetzt hier diese kleinteiligen Sachen ganz gut gereinigt, stelle häufig Dinge einfach in die Spülmaschine und stelle dann aber nach einer gewissen Zeit fest, ah, es war gar nicht für die Spülmaschine gedacht, ich kann es mir neu kaufen.
Einfach beten und in die Spülmaschine stellen.
Genau, einfach beten und in die Spülmaschine stellen. Hier müsst ihr nicht beten, hier könnt ihr es einfach in die Spülmaschine stellen. Das ist Gold wert. Und das Beste ist, bis zum 30.04. könnt ihr jetzt auch noch sparen und zwar 10% mit dem Code Sunset Club. Sunset S-U-N-S-E-T Club C-L-U-B und dafür einfach auf air-up.com gehen und abschreibt in dem Fall UP. Wir schreiben das nochmal in die Shownotes rein, dann könnt ihr euch das da alles nochmal durchlesen. Also AirUp, wenn ihr Durst habt, Wasser trinken wollt, aber Geschmack braucht.
Werbung Ende. Kai, ich würde gerne mit dir, ich weiß nicht, ob das Joko auch interessiert, aber mich interessiert es aufrichtig sehr. Du hast irgendwann, und ich kann den Zeitpunkt nicht genau benennen, hast du angefangen, Instagram auf eine Art zu benutzen, die eigentlich für jemanden, der schon seit Jahrzehnten etablierter Massenmedienprominenter ist, gar nicht nötig ist. Du hast auf einmal angefangen, dich wie ein Influencer zu verhalten auf Instagram. Damit meine ich, dass du...
Woran machst du das fest?
Du hast viel aus deinem Alltag gepostet, das ist schon mal eine Sache... Die wäre gar nicht nötig bei jemandem, der ja auch aus anderen Sachen bekannt ist. Du hast viel gepostet. Du postest zum Beispiel auch deine Sportroutinen oder wie die Ergebnisse von irgendwelchen Tests waren, irgendwelchen Fitness-Tests. Du postest, wo du isst, mit wem du isst oder nicht zu der Zeit, nehme ich an, weil sonst hast du wahrscheinlich Angst, dass irgendjemand vor dem Laden steht und sagt, hallo Kai Pflaume, ich möchte deine Kai Pflaume. Und das sind alles so Sachen, wenn ich jetzt, also Joko, du machst sowas nicht. Du würdest sowas nicht machen.
Nee, aber kann ich.
Der würde das gerne machen, aber der weiß nicht, wie es geht.
Und ihr lacht jetzt, aber tatsächlich habe ich immer so den Moment, und ich finde es gut, dass du die Frage stellst, weil da hätte ich auch voll, das rede ich voll gerne drüber, weil ich es auch faszinierend finde, wie du dir da so ein zweites Ökosystem gebaut hast. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es bediene. Weil ich immer nicht so weiß, was wir wollen die Leute von mir wissen, A. Und B. Habe ich dann das Gefühl, wenn das nicht performt, ah scheiße, das hat keinen interessiert und dann demotiviert mich das. Also da würde mich interessieren, wie du dir das quasi eingestellt hast, für dich den Weg zu finden, was von dem, was du da teilst, das ist, was die Leute aussehen wollen.
Und bevor du antwortest, ich würde unterstellen, dass sowas immer eine Zeit braucht, weil ich erinnere mich an eine Phase, wo Leute in der Medienbranche darüber gesprochen haben, warum macht Kai Pflaume das? Und zwar nicht im negativen Sinne, sondern einfach in einem aufrichtig Interessierten, warum postet er das? Warum redet er über seine Sportschuhe, die er hat? Und warum postet er den Sport, den er macht? Und zwar nicht, soll er lassen, sondern einfach, das hat er doch gar nicht nötig. Ich glaube, das war immer die Implikation. Jemand, der eine Fernsehsendung hat und so bekannt ist wie du, der hat das ja gar nicht nötig.
Ja, und wie so viele Dinge im Leben ist es bei mir ja sehr oft sowas, die Sachen, die ich mache, sind ja sehr oft vor allen Dingen spaßgetrieben. Also wenn ich gehe mal auf ein anderes Thema noch kurz rüber, bevor ich auf die konkrete Instagram-Frage beantworte. Als ich vor ja mittlerweile 3,5 Jahren meinen YouTube-Kanal gegründet habe und dann habe ich das gemacht, weil ich Lust drauf hatte. Und das war jetzt nicht, dass da irgendein strategischer Plan dahinter steckte. 0,0, überhaupt gar nicht. Ne? Ich habe mir überlegt, Mensch, YouTube fand ich schon immer spannend und habe immer gedacht, naja, wenn ich jetzt nochmal 30 Jahre jünger wäre, ich wäre 100-pro-YouTuber geworden. Wie cool ist das denn? Du reist um die Welt. Du siehst spannende Sachen, triffst interessante Leute und dann gibt es irgendwelche Sponsoren, die zahlen dir das. Und dann habe ich gedacht, okay, was könnte ich denn auf YouTube machen? Am besten ja Dinge, die nicht so auch im Fernsehen stattfinden. Das macht ja keinen Sinn. Also ich würde jetzt auf YouTube keine Quizshow machen. Warum? Quiz mache ich im Fernsehen. Aber das, was ich jetzt auf YouTube mache, das könnte man auch so im Fernsehen zeigen. Aber ich glaube, es würde nicht das Publikum finden, so wie es das eben jetzt auf YouTube findet. Und das war rein spaßgetrieben. Und das ist bis heute so. Das ist ja nichts, was ich machen muss. Das ist ja keine Pflicht. Aber ich sehe natürlich, dass das auch dann ein gutes Feedback bekommt. Und das ist ja eine Menge Leute gibt, die das dann auch sehen wollen und die das interessant finden. Und so ist das eigentlich eben auch auf Instagram. Also von vornherein ist es schon mal ein großer Vorteil, wenn du natürlich in deinem Leben viel erlebst, viel siehst, weil dann hast du auch eine ganze Menge zu zeigen. Ja, es geht ja nicht bei mir darum, dass ich sage, guck mal, das ist jetzt, also es gibt ja im Grunde nichts Privates, also das, was es nicht in den Zeitungen gibt an privaten Dingen, gibt es auch nicht auf den Social Media Kanälen. Aber ich habe um mein reines Privatleben so viel interessante Sachen zu zeigen, wo ich es dann gut finde, auch Leute mitzunehmen. Also Sport ist ein Thema, weil es natürlich viele Menschen gibt, die auch Sport treiben oder dann auch Leute gibt, die mir zum Beispiel schreiben, also ich war heute eigentlich ein bisschen gemütlich unterwegs und hatte nicht vor, laufen zu gehen, aber dann habe ich in deiner Story gesehen, dass du jetzt laufen warst und jetzt habe ich mir auch nochmal die Schuhe angezogen, bin auch raus. Also das ist ja so eine ganz positive Form des Influencing, wobei ich sehe mich überhaupt nicht als Influencer. Aber trotzdem weiß ich natürlich, dass ich ob der langen Bekanntheit aus dem Fernsehen und dem, was ich dann da transportiere, Leute mit Sicherheit in irgendwelchen Richtungen beeinflussen kann. Und da kann man sich ja dann ganz genau überlegen, was sind die Themen, die mich gerade bewegen. Ne? Also ich richte ja nicht mein Leben danach aus, dass ich sage, was funktioniert gerade gut auf Instagram, sondern ich zeige im Grunde genommen Dinge, die mir gerade Spaß machen, die ich gerade mache. Aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, wenn wir zum Beispiel privat irgendwo im Urlaub sind, dann siehst du das nicht auf Instagram oder anderen Kanälen.
Aber du bist da auch, finde ich, krass professionell geworden. Ne? Also es ist ja so, wenn man sieht, wie das alles aussieht, du kennst Paul ja auch gut, also Paul Ripke, da hat man das Gefühl, Paul neigt ja immer dazu, wenn er irgendein neues Hobby hat, dann kauft er sich erstmal alle Gadgets, bevor das Hobby losgeht. Und bei dir habe ich das Gefühl, du musst ein unfassbares Technikarsenal mittlerweile besitzen. Weil ich habe die Tage nur gesehen, zum Beispiel, als du dein Fahrrad ausgepackt hast, dachte ich mir so, krass, also alleine, dass du dann, du musst irgendwie ein Stativ haben, wo du das Handy draufstellst und dann packst du das aus. Machst du das alles selber oder hast du da wirklich noch jemanden?
Das mache ich tatsächlich selber. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied auch zu dem, jetzt um Paul das Beispiel zu nehmen. Also Paul ist ja Fotograf, Videographer, ne? Der beherrscht Schnittprogramme und Photoshop. Das kann ich alles gar nicht. Ne? Also das, was du da bei mir siehst, das mache ich am Handy am Ende. Ne? Und oft nutze ich quasi die Funktionen, die Instagram da anbietet, weil das ist ja gar nicht so schwer, da jetzt ein Video zusammen zu basteln. Und wie du sagst, also wenn du jetzt das Unpack-Video von meinem Fahrrad nimmst, da stelle ich ein Stativ hin, dann mache ich das Handy drauf und dann lasse ich halt das Video laufen, während ich das auspacke und dann gehe ich nochmal rum und filme das Fahrrad nochmal ab und dann baue ich da ein kleines Video draus. Also so ein Video hat man jetzt ja auch schon mal gesehen, ne? Also von mir noch nicht, aber von anderen, so dass man dann auch weiß, wie das aussieht.
Ja, ich finde, es gab aber trotzdem eine Phase, in der du die Leute meiner Wahrnehmung nach, da folgte ich dir auch noch nicht, da habe ich wirklich einfach nur, ich glaube, Reels durch Zufall reingespült bekommen von dir. Da gab es eine Phase, wo ich den Eindruck hatte, die Leute wissen gerade noch nicht so richtig, ob du das absichtlich machst, dahingehend, dass die nicht wissen, ob jemand, der so prominent ist, ob der...
Darf der das? Das ja, ist ja die, das ist die,
darf
die Hauptfrage.
Der das, darf aber der das? Auch hat der jede Ebene davon reflektiert. Weil es gab eine Phase, wo ich den Eindruck habe, dass Leute, so gerade so Teenager, die unterstellt haben, dass du das hochlädst und gar nicht so richtig weißt, wie Instagram funktioniert, gar nicht so richtig weißt, wie, warum man das machen sollte, wie man das machen sollte. Und die Phase war, habe ich das Gefühl, innerhalb von einer Sekunde vorbei und es war nur noch Kult. Hast du die auch wahrgenommen oder habe ich die einfach nur, habe ich meine eigene Unsicherheit da rein projiziert?
Nee, das habe ich so nicht wahrgenommen. Also weil das hätte ich ja dann vielleicht irgendwie mitbekommen über, ja, über Feedback, über Kommentare oder so. Also manchmal ist es ja einfach schlichtweg auch ein bisschen Quatsch machen. Ne? Ich sehe dann irgendwas und sehe, oh, da gibt es offensichtlich gerade irgendwie einen neuen Trend und irgendein Video und ich weiß nicht, ob du das mit dem Schuh gesehen hast, wo man den Schuh so hochflippt und der dann so über den Kopf fliegt und dann ist damit so ein Outfit weg. Verbunden. Ne? Das, um Jokos Frage, nicht gestellte Frage zu beantworten, das Reel zu machen, hat genau 2 Minuten gedauert.
Was?
Und, ja, und das ist dann so, das ist dann interessant, weil das ist dann plötzlich etwas, da spielt die Musik offensichtlich eine Rolle, dann ist diese Art Video gerade irgendwie angesagt und das hat jetzt, glaube ich, innerhalb von 3-4 Tagen 1,7 Millionen Views gemacht. Das ist jetzt aber für mich kein Gradmesser. Ich habe auch andere Reels, die haben halt dann nur 130, 140, 150.000 Leute gesehen. Aber es ist halt cool, wenn sowas dann funktioniert. Und wenn man dann sieht, ach, da haben offensichtlich andere Leute auch Spaß dran gehabt.
130, 140.000 Zuschauer, das ist für Talkshows, die ich moderiere, teilweise schon Powerquote. Schämst du dich, wenn du dabei gesehen wirst, wie du dich filmst?
Nee, überhaupt nicht.
Oh, weil das ist für mich der Hauptgrund, nicht zu filmen. Finde ich, meine Kamera irgendwo hinstelle, ich schäme mich so sehr.
Ich frage manchmal auch wirklich fremde Leute, ob sie mich filmen können.
Ehrlich?
Ja.
Wirklich?
Ja. Also ich sage, Entschuldigung, kannst du ganz kurz mal oder ein Foto von mir machen oder so? Klar. Warum nicht? Das ist immer nett und da ergibt sich meistens
auch. Gott, bin ich ein Spießer.
Boah, der Kai, der traut sich im Restaurant zu essen, fremde Sachen, wirklich? Die er mitbringt. Der fragt, der lebt unseren Traum, Joko, der lebt unseren Klemmi-Traum.
Ja.
Klemmi-Club.
Mir war gar nicht klar, dass es hier heute so eine Psychonummer wird.
Ja, das ist bei Joko mir manchmal so.
Ja, aber ich finde es auf so eine total gute Art wirklich faszinierend, weil ich habe immer das Gefühl, ich wäre übergriffig, wenn ich mich irgendwo öffentlich selber filme. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich finde es extrem
dass
unangenehm.
Dass ich quasi Leuten in ihrem privaten Umfeld noch antue, dass jetzt noch der Winterscheid irgendwo mit einer Kamera ist. Ja. Und ich finde es mega, weil ich genau wie Sophie da so ein Gefühl habe von, da kommt so eine Scham in mir auf, da kann ich nicht mit umgehen.
Nee, das
aber hast du die, Entschuldigung, nur vielleicht eine richtige Frage daraus zu formulieren, hast du das auch nie gehabt oder hat sich das irgendwann so egalisiert und es war dann so, ach, das ist gar nicht so schlimm, weil ich noch nie über diesen Punkt hinausgekommen bin?
Nein, ich glaube, das ist so ein natürliches Gefühl, wo kann man das machen und wo nicht. Ne? Also okay. Ich laufe jetzt auch nicht permanent irgendwo durch Menschenmassen und filme mich dann dabei. Ne? Also das so, wo ich jetzt, also ich vermeide zum Beispiel alles extrem, wo vielleicht das Gefühl entstehen könnte, ich will darüber jetzt Aufmerksamkeit generieren. Das wäre mir sehr unangenehm. Genauso ist es auch, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo bin, wo jemand anders im Mittelpunkt steht, vielleicht auf der Bühne steht etc., dann würde ich mich nie in irgendeiner Form dort an einer Stelle zeigen, wo ich das Gefühl hätte, da ziehe ich jetzt Aufmerksamkeit von der Person weg, die da eigentlich im Mittelpunkt steht.
Sowas mache ich gerne.
Weil ich habe schon immer, wenn ich sehe, was du da machst, denke ich mir dann wirklich, genau wie du es eben gesagt hast, du hast es, glaube ich, so halb als Gag formuliert. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß halt wirklich nicht, wie es geht. Ich bin immer sehr dankbar für so Phasen wie jetzt, wo eine Show läuft, wo Content quasi angeliefert wird, wo ich einfach dann Sachen geschickt bekomme von der Redaktion, wo es heißt, wenn du Lust hast, kannst du da was von posten, wo ich denke, ah, mega, jetzt habe ich was, jetzt kann ich was posten, weil ich da wirklich so richtig gefühlt wie uninspiriert bin, was daraus zu machen. Und ich habe immer so Phasen, da würde ich mir wünschen, da viel mehr draus zu machen, was man da so für Möglichkeiten hat, weil ich den Spaß, den du daran hast, total verstehe, weil ich mir auch dann immer so Themen, Wolken ausdenken, wo ich denke, so, ah, da könnte man was zu machen, ja, aber wann? Ach komm, ist egal, bevor du da irgendwie wieder so halbgar mit anfängst. Aber ich finde es auch so konsequent, weil du es ja durchgezogen hast. Also ich hätte auch so Angst, dass ich mit was anfange. Kennst du ja, Kai und ich unterhalten uns öfter über meine Sportkarriere und Kai sagt, du musst halt einfach mal anfangen und dann musst du mal das machen, dann musst du mal das machen. Ich weiß, vor 3 Jahren haben wir, glaube ich, das erste Mal, als du die Philipp Westermeier Klimmzug-Challenge gemacht hast, haben wir uns zufällig im Skiurlaub getroffen.
Entschuldigung, aber ich habe ein Aneurysma im Hypothalamus, als ich die Philipp Westermeier Klimmzug-Challenge Mensch gehört habe. Ich habe wirklich das Gefühl, ich muss meinen Feminismus nachher wieder aufladen.
Das kannst du gerne machen, aber ich erzähle ja nur eine Geschichte dazu. Und da haben wir uns aber damals gesehen und hast du gesagt, ey, du musst dir einfach mal so ein Ziel setzen, sowas, was du erreichen willst. Und das finde ich so faszinierend. Und das meine ich wirklich total ehrlich. Und ich finde es auch total schön, dass man mal so öffentlich sagen kann. Ich finde es faszinierend bei dir. Bei dir hat man immer das Gefühl, du sagst, ich mach das und dann passiert das. Und dann ziehst du das aber auch durch. Also es gibt so eine Situation von, ich gehe da wieder mal wieder raus, ach nee, das war's nicht. Habe ich das Gefühl, das gibt's bei dir gar nicht.
Ja, also ich finde, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich realistische Ziele setzt, ne? Weil das habe ich natürlich irgendwann gelernt, es macht keinen Sinn, sich ein Ziel zu setzen, wo man dann sehr schnell feststellt, das ist nicht erreichbar, das ist nicht umsetzbar. Jetzt, ich sage jetzt mal, Clubausweise für einen Sunset Club oder so, ne? Also das sind so Sachen, das ist natürlich schwierig umzusetzen, ne? Also deswegen ist es vielleicht dann eben
schön,
auch
dass du da bist.
Das ist nicht machbar, meinst du? Was wäre denn, wenn Joko sich ein realistisches Ziel für, ich sag mal, die analoge Weiterführung des Sunset Clubs setzen wollen würde? Was könnte der in deinen Augen schaffen?
Ja, also da würde ich natürlich Clubtreffen sehen, ne? Dass man sich mal mit Hörerinnen und Hörern trifft. Ne?
Aber das ist doch schwieriger als ein Ausweis noch.
Live-Podcast, ne? Also da... Nein, das ist ja, ich glaube, Joko weiß das ja auch, dass das ja ein Teil seiner Persönlichkeit ist, ne? Dass er wirklich unglaublich, dass er auch toll schnell zu begeistern ist für Dinge, aber dann natürlich nicht über die Konsequenzen nachdenkt, was, dass 100%. Man das halt irgendwann auch alles zeitlich umsetzen muss. Und das andere, was ich Joko ja immer wieder sage, ich kenne niemanden, ja. Wann immer ich mit Joko spreche, sage ich, boah, meistens passiert das eher abends, ne? Boah, ich war den ganzen Tag in Calls. Ja, wo ich sage, wie kann man so viel telefonieren? Worüber sprichst du da den ganzen Tag mit Leuten?
Ja, weiß ich auch nicht.
Also, ne, Jean-Pierre Krämer ist das andere Extrem.
Wer ist das?
Jean-Pierre Krämer ist ein Autotuner, sehr erfolgreicher Autotuner, YouTuber aus Dortmund, GP Performance. Mhm. Der telefoniert zum Beispiel nie. Also jetzt vor allen Dingen wirtschaftlich nicht. Es gibt keine Telefoncalls, also es gibt keine Telefonkonferenzen oder ähnliches. Da läuft alles über WhatsApp-Gruppen. Also der telefoniert Horror. Hier und da mit sehr engen Leuten privat, aber so führt er ein großes Unternehmen, ne? Also da rede ich drüber, ne? Also da gibt's keine Telefoncalls.
Ich liebe so Unternehmer-Spleens, weil ich das auch, also ich, für mich wäre es ganz furchtbar auf WhatsApp, sobald mir auf WhatsApp beruflich jemand schreibt, habe ich schon so eine Krawatte, mit der Ausnahme des Sunset Club WhatsApp-Gruppe, da freue ich mich natürlich immer, wenn mir jemand schreibt. Aber ich mag das, wenn Leute so Regeln aufgestellt haben. Und die Regeln sind irgendwie außergewöhnlich in der Art, wie man Unternehmen führt und wie man kommuniziert mit Leuten. Weil es gibt ja auch Leute, die machen dann nur so 15 Minuten Meetings am Tag insgesamt. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die ich toll finde, weil ich denke, ich glaube, die meisten von uns lassen sich so mitreißen mit, da müssen wir mal callen. Und dann sitzt man dann im Call und keiner weiß, warum man da drin sitzt. Und ich glaube, ich habe das auch schon bei Joko gedacht, wenn in irgendwelchen Calls, ich so, mit wem callst du? Ich traue mich dann auch nicht zu fragen, aber mit wem callst du denn den ganzen Tag?
Und worüber?
Und ich denke immer, Kai, dass Joko heimlich einfach noch in viel, viel, viel mehr Startups investiert hat, als wir wissen. Und dass er so 430 Startups hat und mit jedem von denen halt zwischendurch telefonieren muss. Und der auch gar nicht mehr genau weiß, welches Produkt es ist. Und dann kriegt der vorher noch so ein Dossier, wo einfach nur ein Bild von dem
unseriös.
Produkt ist.
Das wäre unseriös. Wenn man nicht mehr wüsste, worum es geht, dann muss ich da nicht rein.
Okay, Entschuldigung, dass ich einen Witz... Überhaupt, Entschuldigung, dass ich
atme. Nee, aber da möchte ich all die Menschen, die dann mit mir in Calls sitzen, die vielleicht auch diesen Podcast hören, weil ich auch feststelle, wie öffentlich dieser Podcast ist und Leute dann manchmal sagen, ah, ist ja interessant. Und dann denkt man sich so, ah, scheiße, das habe ich ja total ehrlich erzählt. Dann möchte ich jetzt nur ganz kurz intervenieren und sagen so, ich weiß immer, wenn ich in Calls bin, worum es geht. Immer.
Sehr gut. Ne, das ist sehr gut.
Ich war übrigens, das möchte ich mit euch teilen, weil ich glaube, ich habe auch genau die richtige Zielgruppe dafür. Ich war vergangene Woche für einen Tag in einem Spa. Es geht noch weiter. Und in dem Spa habe ich eine Sache festgestellt, die ich immer feststelle, wenn ich in so öffentlichen Saunen oder irgendwo bin. Männer saunieren und duschen deutlich aggressiver. Die betreiben das alles deutlich aggressiver als Frauen. Ich habe das Gefühl, Männer quälen sich in so einer Sauna noch so 5 Minuten länger. Und Männer sind auch tendenziell die dann, wenn die anfangen zu schwitzen, dann reiben die sich so ein und dann machen die so Geräusche, damit alle hören, dass die gerade leiden. Dass es kein Wellness, die leiden. Und dann duschen die sich auch ab und dann stöhnen die so. Und zwar kein irgendwie unangenehmes Stöhnen.
Darf ich da einen Gag machen? Das ist kein Wellness, das ist Quellness.
Quell.
Ja, Entschuldigung, jetzt korrigiert er mich noch in dem Quälnis.
Und dann duschen die sich kalt ab und eine neue Ebene ist dazu gekommen. In der Sauna, in diesem Spa, in dem ich das erste Mal war, da gibt es so ein Eistönnchen. Also
Oh, sehr gut.
Und dadurch, dass ich kurz davor bin, vielleicht wird es heute passieren, dass ich eine Art Eisbaden-Intervention in dem Studio Bummens-Kosmos aussprechen möchte, für Männer über 40, bin ich das erste Mal in so eine Eistonne gegangen, nach dem Saunieren. Mhm. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass alle Männer, die das mitbekommen haben, anerkennend ein bisschen zugeschaut haben. Die haben geguckt, wie lange ich da drin bleibe, ob ich bis zum Hals drin bin. Das war ein bisschen wie, wenn man einparkt und dann bleiben ältere Herren in Deutschland manchmal stehen, bis man eingeparkt ist. Und zwar nicht, weil man eine Frau ist, die wollen einfach gucken, wer da einparkt, wie der einparkt. Und da endet es quasi, nachdem ich Eis gebadet habe und gemerkt habe, oh, Männer haben da irgendwie so ein ganz besonderes Verhältnis zu sich zu quälen. Und sich
haben
da,
Sie geklatscht, als du rauskamst aus dem Eisbad?
Hab ich auf mein Handy geguckt und dann gesehen, dass es in den Staaten mittlerweile sogenannte Anti-Spas gibt, die genau das gleiche bieten wie Spas, nur für Männer. Und zwar, da gibt es auch Saunen, da gibt es auch Eisbäder. Das Ganze ist aber eher darauf ausgelegt, dass man sie an die eigenen Grenzen geht, dass man sich selber quält und dass man sich nicht wohlfühlt danach, sondern das alles macht, um sich krass zu fühlen. Und ich möchte von euch beiden wissen, was ist das, was Männer mit Eisbaden haben und was ist das, was Männer haben, dass die nicht einfach in so einem lauwarmen Dampfbad sitzen können und denken, oh, das ist ja kuschelig und dann legen die sich in so ein Frotti und dann machen die 2 Stunden Sudoku und das ist dann Wellness gewesen.
Nach allem, was ich heute schon zuvor in diesem Podcast von euch gehört habe, wundert es mich erstmal extrem, dass du in eine gemischte Sauna gehst.
Warum, weil ich so klemmy bin?
Ja, also das
ist... Aber das ist eine Sexsauna.
Ach so, okay, dann ist das anders. So ein Sauna-Club.
Ich war im Swingerclub.
So also, nee, sorry, das war im Club Erdbeermund.
Ja, du musst ja auch davon ausgehen, ich meine, du bist ja nun sehr bekannt. Und da könnte es ja auch sein, dass du da in die Sauna reinkommst oder aus dem Eisbad rauskommst und dann stehen da die Männer, die dir gerade bewundernd zugeschaut haben. Und dann sagt einer: Ach, guck mal, ist doch Sophie Passmann.
Hätte ich nicht gedacht, dass die da Tattoos hat. Ja, aber ich gehe in so Rentner-Spas. Ich gehe jetzt nicht in, es gibt ja auch so Spas, muss man sagen, in Brandenburg und um Berlin rum. Da weiß man im Grunde, in irgendeinem Ruheraum wird man Olli Schulz schon über den Weg laufen. Und die meide ich, diese Orte. Es gibt aber auch so Spas, wo eher, ich würde mal sagen, ostdeutsche Rentnerpärchen sind. Und da habe ich jetzt, das ist jetzt
und
gar nicht so spitz,
du nicht mehr
die
zu deiner Zielgruppe. Okay.
Ja. Da merkt man, da mache ich einfach nichts genug Massenmedien und nicht zu genug Quizshows am Vorabend, weil die Quiz nicht, wer ich bin.
Würdest du noch in eine öffentliche Sauna gehen, Joko?
Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich das tatsächlich gemacht, weil ich mir dann auch genauso diese Auflage nicht geben wollte, dass ich das nicht mehr geht, ne? Weil ich so gedacht habe, das kann nicht sein. Und dann war ich an einem Ort und dachte mir, fuck it, ich gehe jetzt einfach da rein. Das war so ein Thermending. Und dann dachte ich mir, die haben eine Saunalandschaft, ich habe Bock auf Sauna, jetzt gehe ich da rein, was soll das denn? Und ich kam ungelogen aus diesem, also es ist ja nochmal was anderes, ob du Eisbaden machst oder das Tauchbecken nach der Sauna benutzt. Mhm. Ja, aber wenn du dann quasi aus der Sauna danach in das Tauchbecken gehst und dann rauskommst und dann sagst, Sie sind doch Joko Winterscheid und du hast kein Badehandtuch um und gar nichts. Und man denkt sich so, ja, also der Moment ist jetzt maximal unangenehm für uns beide und ich verstehe nicht, warum Sie mich ansprechen müssen in dieser Situation, aber ja, ich bin es.
Und Sie haben jetzt was zu erzählen, wenn Sie nach Hause kommen.
Und Sie haben was zu erzählen, aber weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen wollen würde.
Ich muss gestehen, dass ich gar nicht, deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen schweigsam, ich habe gar nicht so viel bis gerade drüber nachgedacht, dass ich ja dann da nackt bin.
Aber warst du nackt?
Ja, na, ist ja eine Sauna.
Ja, aber es gibt ja auch Textil. Also ach so, die Amerikaner nee. Zum Beispiel, die machen ja...
Ja, so eine prüde Scheiße.
Geh mal in Deutschland mit Textil.
Da wirst du schräg angeguckt.
Gerade wenn man in Ostdeutschland in ein Spa geht, da gibt es ja auch nochmal eine ganz andere, ich finde, gesündere Körperkultur, FKK-Kultur. Ich glaube, wenn du da ein Bikini anhättest, da würdest du rausgetreten werden.
Vielleicht ist es das bei mir, Sophie. Ich komme ja nun ursprünglich aus der DDR und bin ja in Leipzig groß geworden und so. Vielleicht ist das die grundsätzlich andere Veranlagung, die mit weniger so Schamgefühl verbunden ist.
Ich finde schon, dass Westdeutsche deutlich verklemmter sind.
Ach, das ist genauso ein Klischee wie
so naja, viele andere ja, falsche also Klischees. Es gibt ja doch.
Also wenn ihr wollt, ziehe ich mich jetzt hier aus.
Das hat er mir noch nie solo angeboten. Natürlich sind Sachen.
Zieh die Hose wieder hoch, Joko.
Da hast du ein Tattoo, krass.
Ja.
Natürlich gibt es dieses alle sind so, das ist immer eine pauschale und damit nicht komplett haltbare Aussage. Aber ich habe das erste Mal bewusst wahrgenommen bei Frauen aus Ost- und Westdeutschland, mhm. weil ja man redet viel über, wie Frauen in Deutschland sind, was Frauen für Rechte und haben und wann sie die hatten. Und irgendwann ist mir klar geworden, oder einfach auch, weil viele Frauen, die aus Ostdeutschland kommen, Feministinnen gesagt haben, ey, dieses ganze Frauen durften erst ab dann ein Konto eröffnen und haben bis dahin gearbeitet, das stimmt nur für Wessis. In Ostdeutschland war das nicht so. Womit ich nicht sagen will, dass es in Ostdeutschland super besser war in der DDR, in der ehemaligen. Und ich finde, man kann zum Beispiel Frauen und wie Frauen Kinder erziehen und wie Frauen auf Gleichberechtigung in Partnerschaften gucken, einen Riesenunterschied in einer gewissen Generation zwischen Ost- und Westdeutschland machen. Und deswegen finde ich es nicht so weit hergeholt, jetzt zu sagen, allein durch so eine viel höher gehaltene FKK-Kultur, dass es vielleicht eine Verklemmtheit gibt in Westdeutschland, die es in Ostdeutschland nicht gibt. Aber also, du bist am Ende derjenige, der in Leipzig groß geworden
ist. Also FKK ist jetzt auch nicht die Lösung für alles.
Für mich schon. Ich will eine FKK-Republik gründen.
So eine kleine.
Ja, weil ich endlich mal einen Mann nackt sehen möchte.
Oh. Oh Gott, so
ich viel. Weiß nicht, was los ist mit mir heute. Entschuldigung.
Ich bin da auch.
Warst du deswegen?
Deswegen war ich so nieren in der Hoffnung. Was ich eigentlich mit euch besprechen wollte.
Ja. War das Eistonnen-Thema. Ne?
Das Eistonnen-Thema.
Guck mal, das müsste dir doch sehr positiv aufgefallen sein, dass ich doch nicht jeden Trend mitmache.
Bist du kein Eisbader oder machst du das einfach nicht, wie ich würde mal sagen, Joko, Klaas, Schmitti, Jakob bestimmt auch schon.
Schmitti macht es auch?
Die vier Leute, die ich nicht stumm gestellt habe auf Instagram, die vier Männer, die baden pausenlos in irgendwelchem kalten Wasser und posten das auch auf Instagram.
Also ich weiß nicht, ob es schon vollzogen wurde, aber ich habe auch gehört in einem befreundeten Podcast, dass Schmitti wohl diese Erfahrung demnächst mal machen soll.
Ah gut.
Da ging es.
Und was ist es mit, ich sage jetzt einfach pauschal, Männer über 40 und Eisbaden. Was ist das für eine Sache?
Ich bin tatsächlich kein Eisbader. Also ich habe weder eine Eistonne zu Hause, also ich war jetzt auch schon mal in kaltem Wasser. Na, so einmal richtig seriös Eisbaden war ich eigentlich nur, als ich Paul Ripke in Newport Beach bei ihm zu Hause für das YouTube-Video mit ihm besucht habe. Da habe ich bei ihm in der Eistonne gesessen.
Paul ist auch eine Eistonne, logisch.
Paul ist eigentlich, glaube ich, mitverantwortlich dafür, dass die Leute alle in der Eistonne sitzen, weil der war sehr früh dran mit der Eistonne. Und ansonsten bin ich, glaube ich, vielleicht zwei oder dreimal nach dem Laufen mal in der Isar gewesen. Weißt du, so das ist für mich ja sozusagen vor der Haustür. Und so im Übergang zwischen Winter und Sommer, ne, gibt es so Tage, da ist das Wasser sehr, sehr kalt, weil die Isar ja viel eben auch Wasser von den Bergen bekommt, wenn der Schnee dann schmilzt und so. Und da ist es sehr, sehr kalt und draußen schon sehr warm. Und da kann das natürlich dann sehr erfrischend sein. Aber das ist jetzt nicht Eisbaden im klassischen Sinne. Aber man kann es als solches titulieren dann.
Soll ich dir noch eine ehrliche Antwort geben?
Ich möchte eine ehrliche Antwort, warum du Eisbaden gehst.
Ich kann dir gar nichts sagen. Ich glaube, bei mir ist es FOMO. Ich habe das Gefühl, alle sind Eisbaden gewesen und ich hatte keine Ahnung. Und ich habe so eine Regentonne hier zu Hause und da habe ich einfach Wasser reingelassen. Und es war aber genau wie Kai es erklärt. Also ich habe Eisbaden aufgehört, als es draußen wärmer wurde, weil ich quasi keine Chance habe, das Wasser irgendwie runterzukühlen. Das heißt,
Eiswürfel.
Oder Eiswürfel da reinmachen. Also wie viele Eiswürfel müsste ich kaufen, damit das Sinn macht? Dann muss ich jeden Tag irgendwo Eiswürfel, das weiß ich nicht.
Naja, man kann Eiswürfel ja auch selber machen. Spart man den Plastikmüll, ne, Joko? Aber das scheint dir wohl nicht am Herzen zu liegen.
Ich wollte eigentlich nur kurz darauf hinweisen, dass ich, glaube ich, viermal Eisbaden zu Hause gewesen bin. Also ich habe einen sehr guten Freund, der André Schirle, der macht das, würde ich sagen, hochgradig professionell, weil der ja tatsächlich sogar auch irgendwie also mit nacktem Oberkörper und nur in einer Badeshorts bekleidet auf Berge steigt, wo ich mir dann auch denke, wie verrückt. Dann habe ich ihm gesagt, sag mal, wie lange macht man das denn? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich da 7 Minuten drin war, dann werde ich danach 4 Stunden nicht wieder warm. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, Alter, auf gar keinen Fall länger als 3 Minuten. Und da wusste ich so, ah gut, und dann wurde es aber wärmer draußen. Und damit war quasi meine Eisbademöglichkeit mir genommen. Aber ich habe das als wahnsinnig angenehm empfunden. Und ich glaube, die ehrlichste Antwort, die ich geben kann, ist, in den 3 Minuten denkst du an nichts anderes. Und wenn man so ein bisschen meditativ mal versucht hat, unterwegs zu sein oder Meditation zu betreiben, was mir jetzt nicht so leicht fällt aufgrund meines sehr aktiven Gehirns, ist es aufgrund dessen, dass du dann da aber in dem kalten Wasser sitzt und dich wirklich so krass auf die Atmung konzentrieren musst, dass du nicht in so Hecheln kommst, dass du da irgendwie hyperventilierst, ist das wirklich hat das was Meditatives für mich. Dass ich da drin sitze und wirklich ganz bewusst einatme, ausatme und dann gehst du da raus und stellst fest, krass, ich habe gerade 3 Minuten an nichts anderes gedacht, außer an meine Atmung. Und das ist der Moment, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was das für einen körperlichen Effekt hat, ob da irgendwelche Entzündungswerte runtergehen oder ob die Durchblutung besser wird, wahrscheinlich, wenn das Wasser so kalt ist. Aber diesen meditativen Moment von diesen, also anfangs waren es 7 Minuten, das war vielleicht ein bisschen sehr viel, weil da habe ich wirklich 4 Stunden danach zu Hause gesessen. Ich habe 6 Liter heißen Tee getrunken und bin nicht warm geworden und habe Leute geschrieben, wie lange geht ihr da rein, ich werde nicht warm. Und dann hieß es irgendwann so, ja, nicht länger als 3 Minuten. Aber das ist der Moment, den ich daran sehr genossen habe. Und da muss ich sagen, da würde ich mir wünschen, dass der Winter jetzt erst losgehen würde, aber jetzt kommt ja eher der Frühling, dass man da nochmal von vorne die kalte Jahreszeit in dieser Regentonne, die ich hier habe, anders nutzen könnte, weil das würde mir sehr großen Spaß machen, das ein bisschen mehr zu leben. Weil ich habe dann wieder mal schlau gemacht, was so ein Kühlgerät kostet, damit das Wasser gefiltert wird und gekühlt wird. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, so gerne gehe ich auch nicht Eisbaden. Das wird zu viel.
Joko, ne? Du hast ja auch ein Fahrrad gekauft, das du nur 3-mal gefahren bist. Ne? Da ist da so eine Eistonne auch drin.
Ja, gut, aber ich sag mal, so ein Carbon-Fahrrad kann man ja auch immer weiterverkaufen.
Vor allem glaube ich, nachdem du jetzt gesagt hast, dass du 4-mal Eisbaden warst, wissen wir alle, dass das Thema Eisbaden damit auch durch ist, weil du hast es 4-mal gemacht, da bist du eigentlich schon über deinen Schnitt.
Für mich war das die sportlichste Aktivität der letzten 6 Jahre.
Also ich merke, also richtig zufriedenstellende Antworten konnte ich von euch nicht bekommen.
Hä? Ich habe dir gesagt, dass das super meditativ ist.
Ja,
nur weil du
aber
da reingehst
also,
und dann
also mir gelingt es auch ohne Eistonne mal 3, 4 oder 5 Minuten an nichts zu denken. Das kann ich gut. Nein, wirklich.
Kann ich nicht.
Wenn Elton bei Wer weiß denn sowas zu Gast ist.
Ja, nein, das ist Entspannung. Das ist so, ich bin nicht so hyper. Ich habe die gute alte Langeweile, die habe ich noch richtig gelernt.
Oh Gott, da würde ich alles für geben.
Also es gibt Phasen. Ich habe früher, als ich angefangen habe, beim sogenannten Fernsehen zu arbeiten, da habe ich während Dreharbeiten immer angefangen zu rauchen. Und ich dachte, dass ich anfange zu rauchen, weil alle rauchen am Set oder viele rauchen und dann hat man was in den Pausen zu tun und man snackt auch nicht irgendwie so viel Celebrations-Scheiß, der da so rumsteht auf irgendwelchen Set-Tischen und dann hat man den Filterkaffee, den man sich da so rausdrücken kann. Und dann säuft man irgendwie 4 Liter Kaffee, frisst 2.500 Kilokalorien in Schokolade und dann das war so ein gesunder Drehtag. Deswegen habe ich stattdessen angefangen zu rauchen. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass ich gar nicht rauche, weil ich in den Pausen mit den anderen draußen stehen möchte. Ich habe während Dreharbeiten immer den Flugzeugmodus in meinem Handy. Und will den auch nicht rausmachen, weil wenn man in so einer 10-Minuten-Pause den Flugzeugmodus rausmacht, dann hat man irgendwie 3 verschiedene Baustellen von Nachrichten und Leute sagen, ja genau, kannst du dich hier nochmal drum kümmern, hast du das schon gesehen und guck mal, ein süßer Hund. Und weil ich Langeweile so sehr vermeide, gehe ich lieber raus zum Rauchen und habe mir Rauchen angewöhnt, um mit Leuten rumzuhängen, um mit denen reden zu können, weil der Gedanke, 10 Minuten einfach nur so rumzusitzen, das ist, finde ich, absolut geisteskrank.
Aber du könntest doch mit den Leuten da draußen auch rumhängen, ohne mit ihnen zu rauchen. Du musst doch nicht rauchen dafür. Du kannst doch auch so einfach dabei sein.
Ja, aber ich sehe schon deutlich cooler aus, wenn ich rauche, Kai. Das weißt du jetzt nicht, aber wenn du mich das nächste Mal siehst oder wenn ich das erste Mal rauchen siehst, dann wirst du schon sagen, das ist eine Verbesserung.
Guck mal, das ist spannend, weil ich habe in meinem Leben mal 2 Jahre geraucht, Anfang 20. Und ich habe dann aufgehört zu rauchen. Wirklich von einem Moment auf den anderen. Ich war abends aus und saß da, hatte eine Zigarette in der Hand und habe mich so rumgedreht und habe mich selber mit der Zigarette in der Hand im Spiegel gesehen. Und das sah so dermaßen uncool aus, dass ich von diesem Moment an nie wieder eine Zigarette angefasst habe, weil ich gesagt habe, ich will doch nicht, dass irgendjemand mich so sieht. Also das war auch so, wenn eine Frau mich sieht, mit so wie ich da sitze, mit der Zigarette in der Hand, warum sollte die irgendein Interesse daran haben? Weil das sieht einfach nur doof aus. Und da habe ich in diesem Moment aufgehört zu rauchen und nie wieder.
Aber das finde ich interessant, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich sehe auch total dämlich aus, wenn ich rauche.
Und es gibt ja wirklich Leute, Männer wie Frauen, ja, wo ich denke, hey, Rauchen ist nicht cool, also soll jeder machen, was er will. Aber ich finde, es gibt Leute, wo das richtig gut aussieht.
Absolut, ja, ja. Habe ich auch 2, 3 Freunde, wo ich mir, wenn ich die rauchen sehe, denke ich mir so, ey, wenn das so cool aussehen würde, würde ich rauchen.
Ja.
Aber sieht bei mir genauso scheiße aus wie bei dir, finde ich gut. Mein Vater hat mit 75 angefangen zu rauchen, was ich den größten Quatsch überhaupt finde, das ist ein paar Jahre her. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich von ihm, weil der sieht auch aus, wirklich, ich möchte meinem Vater jetzt hier nicht schlecht reden, was seinen Look beim Rauchen angeht, aber da schlägst du wirklich die Hände im Kopf zusammen, wie jemand A, in dem Alter noch anfangen muss zu rauchen, hat sich mir nicht erschlossen und B, wenn es auch noch so scheiße aussieht, also das ist so richtig habe ich 1:1 von ihm.
Aber ich habe halt auch draußen vorm Restaurant kein Pferd angebunden. Weißt du, so, das ist so der Unterschied. Weißt du, so, das ist ja so ein bisschen das, was damit einhergeht.
Aber ich hatte Chaps an und hatte keine Hose drunter.
Mein Opa, der hat eigentlich die einzig, finde ich, wirklich lässige Art zu rauchen gekonnt. Der war Maurer und hat es geschafft. Der hat Kette geraucht, wie sich das wahrscheinlich auch dann da gehörte.
Oh, da ist die Asche immer, er hat die immer im Mund gehabt. Die Asche ist immer einfach runtergefallen.
Immer im Mundwinkel gehabt und hat daran gezogen, während der gearbeitet hat. Und kniete vor irgendeiner Mauer, die er gerade gemauert hat. Aha. Und hat die überhaupt nicht angefasst. Die war einfach wie so ein, die war viel festgewachsen im rechten Mundwinkel. Der zog dann da dran und dann ist die Asche von alleine abgefallen. Und als die eine aus war, hat er die runter, also aus dem Mund fallen lassen. Und hat, glaube ich, so 2,5 bis 3 Sekunden ausgehalten, bis er sich die nächste angesteckt hat. Und das fand ich wahnsinnig lästig. Das wollte ich immer können.
Er hatte wahrscheinlich die Packung so in der Brusttasche, ne? Und hat die direkt so.
Der wollte auf jeden Fall den Arbeitsprozess nicht unterbrechen und ich erinnere mich auch daran, dass das ihm wichtig war vorzuleben, weil er seinen Mitarbeitern klar machen wollte, hey, nur weil ihr Kette raucht, heißt es noch lange nicht, dass ihr Raucherpausen machen dürft.
Boah.
Und das hat er sich auf die Fahne geschrieben.
So ein Arbeitnehmer wünscht man sich.
Wir rauchen wie ein Schlot, aber wir mauern den Schlot trotzdem schnell fertig. Das war, glaube ich, der Slogan von Borgards Bauunternehmen.
Aber ganz kurz nochmal zu deinen Erfahrungen an Fernsehproduktionsbuffets und allem, was da so angeboten wird. Das wissen wir alle, ne? Also alle, die irgendwas mit Fernsehproduktion zu tun haben, ist ja immer ein Riesenthema. Also wann, oder auch außerhalb von Fernsehproduktion, wann immer es irgendwo Catering gibt, ist ja immer ein Thema, weil man es ja nie jedem recht machen kann. Ne? Und um sich da völlig von zu lösen, weil das ist ja dann auch so, dass man manchmal sagt, ach, jetzt ist es mir zu schwer, zu leicht, was auch immer. Ich verpflege mich tatsächlich immer selber. Ich bringe mir was zu essen mit.
Aber doch auch, weil du bestimmt, du musst doch einen krassen Ernährungsplan haben bei dem Pensum, was du wegsportest. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du keine Makros zählst, Kaipflau.
Nee, überhaupt nicht. Kein Stück.
Was sind Makros?
Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gezählt. Also wirklich null. Bei mir geht es einfach nur darum, genug zu essen.
Ja, das ist bei mir auch ein Problem.
Kriegst einfach nicht genug, ne?
Aber ich schaff's ganz gut.
Kriegst einfach nicht genug.
Aber wie, also das heißt, wenn du aber, ich nenne es jetzt mal, auf Tour bist, ja, das heißt, du bist in einem Hotel, wie kannst du dann garantieren, dass das, was du im, also du hast ja, oder hast du dann so ein Apartment mit einer Kochinsel?
Also wenn ich jetzt irgendwo produziere, dann weiß ich ja, auf dem Weg vom Hotel bis zum Studio gibt's das und das. Da gibt's einen Supermarkt, da gibt's Genladen, da gibt's Genladen, da hole ich mir mal hier was, okay, dann hole ich mir mal da was.
Du gehst dann nochmal einkaufen und versorgst dich damit. Okay, ich dachte, du preparest quasi deine Meals.
Weil ich bin halt tatsächlich zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Süßigkeitenesser und das war ich noch nie. Ich habe wirklich als Kind schon keine Schokolade gemocht und ich weiß, das macht's hier und da sehr viel einfacher im Leben, weil es gibt einfach keinen Reflex darauf. Also wann immer irgendwo was Süßes steht, freue ich mich darüber und sage, ach guck mal, sieht schön aus, was ein bunter Teller, was ein schönes
kein
Dessert.
Pflaume, keine Jokolade mehr schicken.
Ja.
Ich habe, jetzt ist eigentlich ein guter Anlass, um die Geschichte wirklich mal zu erzählen. Ich habe sie dir, Joko, schon mal privat erzählt, weil ich mich wirklich geschämt habe. Ich muss gerade an denken, weil du über Catering sprichst, was ich wahnsinnig rührend finde, naheliegend, aber auch trotzdem wahnsinnig rührend. Bei Late Night Berlin kriegt man im Backstage eine Tafel Jokolade. Und ich freue mich da einfach drüber, weil das ist, ich glaube, so sehr, wie sich Leute freuen, wenn sie dich und Klaas zusammen irgendwo im Restaurant sitzen sehen, so freue ich mich dann darüber. Ich stelle mir das auch so vor, das ist natürlich nicht so, aber dass Klaas so mit so einem Korb durch die Gegend läuft vor der Show und die selber verteilt, weil er sagt, mein bester Freund macht Schokolade. Hier, könnt ihr probieren. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, es gibt eine Hotelkette, in der ich öfter bin, in München und Köln. Und ich war da vor, als ich Neo Ragazzi gedreht habe, war ich da. Und dann war auf dem Zimmer eine Tafel Jokolade. Und zwar, wir haben letztes Jahr festgestellt, dass
eine
Jokolade...
Ja, aber die gibt's in allen 25 Hours.
Ich dachte, dass ich eine Tafel Jokolade bekomme, die, wir haben festgestellt, es gibt eine Jokolade, die die gleiche Farbgebung wie mein letztes Buch hat und das war die, die lag dann da so rum. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, das ist ja süß. Die haben den Podcast gehört, die schenken mir eine Tafel Jokolade, die genauso, weil das auch meine Lieblingssorte ist. Und dann habe ich mich an der Rezeption so wortreich bedankt für diese Tafel Jokoladenmann. Ich finde es, ich habe mich wirklich richtig doll gefreut. Ich fand es so süß und ich habe auch erklärt, das sind genau solche Sachen, über die ich mich richtig doll freue. Und ich habe da so Spaß dran gehabt. Wirklich vielen, vielen Dank.
Hast
und
du auch erwähnt, dass du einen Podcast mit
Joko Nee, das habe ich nicht hast? Erwähnt, weil ich dummes, arrogantes Arschloch vorausgesetzt habe.
Dass sie das wissen.
Natürlich wissen sie, wer ich bin, weil sonst, sie haben mir eine Tafel Jokolade hingestellt. Und dann war ich eine Woche später in einem anderen 25 Hours und komme aufs Zimmer und sehe da mit Schrecken diese andere Tafel Jokolade. Und da habe ich erst verstanden, dass die überall liegt. Und ich habe mich so schlimm geschämt, dass ich eine Runde in einem anderen Hotel in Köln gewesen bin. Ich bin in ein anderes Hotel gegangen,
das hast du mir nicht erzählt,
weil ich es nicht ertragen habe, das Risiko einzugehen, wieder dieser armen Frau an der Rezeption in die Augen zu schauen, die wahrscheinlich einfach nur aufgeschrieben hat, Passmann Zimmer 518 hat Verstand verloren. Keine Schokolade mehr aufs Zimmer bringen. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wurdet ihr schon mal gefragt auf der Straße, hey, Entschuldigung, können Sie ein Foto machen? Und dann wollten die aber nicht ein Selfie mit einem, sondern die wollten, dass ihr ein Foto von denen macht.
Absolut.
Und so war das, dass ich dachte, Passmann, komm mal wieder einen Gang runter. Du hast jetzt keine Präsente aufs Zimmer bekommen, nur weil du einen Podcast hast. Du bist einfach nur ein Arschloch, wie jeder andere Gast auch.
Aber Sophie, das kann man ja auch ganz, wenn du jetzt auf der Straße gefragt wirst mit dem Foto, ne? Das ist ja ein großer Unterschied, ob die Leute jetzt sagen, Entschuldigung, können Sie ein Foto von uns machen? Oder können wir ein Foto mit Ihnen machen? Oder mit dir? Das sind zwei verschiedene Dinge.
Ja, aber Joko hat gerade so eifrig genickt. Dir ist es passiert. 100% ist dir das schon passiert,
Joko. Ja, sicher ist mir schon passiert. Mir passiert das auch, dass Leute, wenn die nur ihr Telefon in der Hand haben, auf mich zugehen, dass ich schon so antizipiere,
ja,
was jetzt
kein
gleich
Problem.
Passiert.
Kein
und sie
Problem.
Laufen einfach an mir vorbei. Und dann denke ich mir so, der wollte gar kein Foto. Gar nicht gewusst, wer ich bin.
Du hattest das Handy schon in der Hand.
Ich mach's.
Ja, kein Problem.
Ja. Mir hat auf einer Party letztens Katjana Gerz, tolle Comedy-Schauspielerin, Comedy-Autorin, erzählt, dass irgendein Comedy-Kollege am Bahnhof übers Gleis gelaufen ist und
ein
dann kam jemand.
Kollege von uns.
Ja, also von uns beiden, Kai, von Joko jetzt nicht so sehr. Also irgendein Comedian. Der wurde auf dem Gleis angetippt von jemandem, der hatte das Handy in der Hand. Und der war am Hauptbahnhof, Bahnhof, Leute fahren
Bahnsteig.
Bahnsteig. Manchmal am Bahnsteig.
Der war nicht unten im Gleisbett, sondern der stand oben auf dem.
Ja, Entschuldigung, ja.
Nein, Entschuldigung,
nicht im Gleisbett, großes Missverständnis. Genau, der ist nicht im Gleisbett durch die Gegend gelaufen, sondern am Gleis. Der wurde jedenfalls angetippt von einer Frau mit einem Handy in der Hand und ehe sie was sagen konnte, sagte er, willst du ein Foto machen? Und dann sagt sie, nee, dein Rucksack ist auf. Und dann wäre ich gestorben, da hätte ich mich ins Gleis gelegt.
Oh Gott, ja. Ich bin mir unsicher, ob der Moment noch kommt, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dir hinlege oder ob du es sagst oder ob ich verpasst habe, etwas zu öffnen. Du hattest mir im Vorfeld zu diesem Podcast geschrieben, ob du mir was schicken darfst und ich bin die ganze Zeit so, ich sitze seit Sekunde 1 angespannt in diesem Podcast und denke mir, wann kommt der Moment? Muss ich es ansprechen? Sprichst du es an? Hab ich es falsch verstanden?
Ich hätte es natürlich auch angesprochen.
Okay, gut.
Ja. Ich weiß ja, wenn man bei euch als Gast im Sunset Club ist, dann bringt man ein Geschenk mit. Und
das ist immer so, Kai, ja, genau.
Genau, danke Kai, gut, dass du das eingeführt hast.
Ja, ich wollte Sophie auch was direkt, was sie jetzt vor sich hat, aber ist noch nicht da, weil ich habe so eine Dior-Trinkflasche für dich bestellt. Und die war derzeit nicht lieferbar und deswegen.
Die gab es noch nicht, die entwickeln sie.
Dann kann ich
deswegen,
so.
Deswegen muss ich mich da gerade noch entschuldigen, Sophie.
Mein Gott. Ich laufe ganz rot an. Schäme
ich auch.
Aber ich habe Joko was zukommen lassen. Das habe ich ihm geschickt, ja, weil ich gerne wollte, dass wir. Habe ich auch selber eingepackt.
Ein Päckchen Koks.
Und weil ich gerne wollte, dass wir das zusammen auspacken hier. Ne?
Machen wir das jetzt?
Ja, kannst du gerne machen. Ja.
Bin ein bisschen aufgeregt.
So, jetzt so, Joko.
Es war doppelt eingepackt, das Geschenk?
Ja, natürlich.
Ja, ich habe es extra nicht aufgemacht, weil ich wusste ja nicht, ob es doppelt eingepackt ist. Da hätte ich mich geärgert, weil Kai explizit gesagt hat, erst im Podcast öffnen. Steht auch nochmal drauf, für Joko, erst im Podcast auspacken.
Ja, ist eine gewisse Bezugnahme hier. Das zeigt einmal mehr, dass ich ein Sunset Club OG bin.
Oh mein Gott.
Ich sehe nicht, was ist es?
Ja, Joko, erklär mal, was das ist.
Das sieht aus wie ein Nacktmulch, der da drauf. Ich sehe es wirklich.
Nein, das ist eine Nase und das ist so ein Sauger. Und ich habe einen Kink, dass ich mir bei TikTok immer diese Pickel-Videos angucke und damit kann man so Pickel aussaugen. Oh, der andere, auf der anderen Seite sieht man es noch besser. Guck mal hier.
Das ist quasi ein Staubsauger für die Haut. Das habe ich vergangenes Jahr, war ich im Sommer in Tokio und da war ich in so einem ganz großen Kaufhaus, wo es allen möglichen Quatsch zu kaufen gab. Und da habe ich das gesehen und dann habe ich gesagt, und das muss ich hier mitnehmen und kaufen für meinen Freund Joko.
Ach, du bist der Beste.
Weil du natürlich im Podcast immer davon erzählt hast, dass du ja diese ekligen Pickel-Videos dir da immer reinziehst auf TikTok und Co.
Das ist ja der
Und jetzt kannst du sie selber drehen. Jetzt hast du endlich mal
jetzt
Content.
Jetzt hab ich Content! Ich hab Content, Leute!
Stell dir vor, Joko Pickel. Fängt an damit so Pickel-Ausdrück-Videos und du wirst super erfolgreich damit.
Der muss ja nicht
damit.
Mehr ausdrücken, die Pickel, sondern du brauchst ja nur aufsetzen, ja, und dann wird das ja rausgesaugt.
Also ich habe nur einen Wunsch, dass wir das nicht live im Podcast ausprobieren. Warum? Und ich muss auch sagen,
zu spät.
Ich finde, ich habe da auf jeden Fall, einen besseren Schnitt gemacht, wenn ich einen Dior-Trinkbecher bekomme.
Trinkflasche.
Und du einen Pickelsauger.
Ich habe gedacht, eine Trinkflasche, die super zu deinem Kaffeebecher passt.
Da habe ich auch mir selber ins Bein geschossen. Dass ich
Ach Quatsch, hast du gar nicht. Ja, find ich finde das total souverän und ich finde es total gut, dass du das hast, weil jetzt weiß ich, dass
und ich
das gibt.
Ich wüsste auch nicht so viele Leute, so viel, zu denen das so gut passt.
Finde ich auch.
Danke. Ich habe Angst, dass Joko sich jetzt die Nase aussaugt mit dem Ding.
Hast du wieder keine Schere?
Kai, Kai, du warst auf dem Luciano-Konzert, ne?
Ja.
Wie fandest du
es? Gesehen.
Es war mega. Es war wirklich also krasse Inszenierung, mega Performance und vor allen Dingen wirklich, wirklich eine, also das hat mich selber eine unglaubliche Energie in der Halle. Also das Publikum, wie das mitgegangen ist und alle ja wahnsinnig textsicher und sehr, sehr, sehr groß und gut produziert. Also beeindruckend, muss man so sagen.
Wie habt ihr euch über Ehrenflau mit an? Kennengelernt oder kennt ihr euch länger?
Wie haben wir uns kennengelernt? Gute Frage. Also ich kenne Luciano natürlich auch schon länger, auch über Social Media. Wir haben uns dann irgendwann mal zufällig mal auf Ibiza getroffen und dann haben wir Nummern ausgetauscht und ja, seitdem immer mal wieder. Also wir treffen uns jetzt nicht jede Woche, aber irgendwie gibt es immer mal wieder, wenn es mal irgendein Thema gibt.
Aber fand ich einen feinen Zug, weil ihr wirktet so, du warst da ja wirklich auch Backstage, hast ihm Hallo gesagt und alles.
Ja,
so.
Er ist ein super netter Typ, absolut, total korrekt, total gerade. Und ich habe immer großen Respekt vor solchen Geschichten, vor solchen Erfolgsgeschichten, ne? Weil das ist ja wirklich was sich langsam entwickelt hat, was sich aufgebaut hat. Und ich glaube, Luciano ist aktuell der erfolgreichste deutsche Rapper. Und das, was der da jetzt auf der Tour abgeliefert hat, ist schon richtig krass.
Sah auch amtlich aus.
Wirklich gut. Also auch ich gucke mir ja auch so Inszenierungen, Produktionen und sowas, gucke ich mir ja auch alles an. Und ja, da...
Wenn du so...
Warte, Joko.
Sagst du dir gerade wirklich Sachen aus der Nase?
Guck mal.
Ich würde gerne Sophie von vor eineinhalb Jahren dieses Video einfach gerade zeigen. Als sie gefragt wurde, hast du Lust mit Joko Winterscheidt einen Podcast zu machen, wird so ein Club... Mit vielen Promis. Und jetzt sitze ich hier mit Kai Flaum und Joko Winterscheidt und der saugt sich irgendwelche Mitesser aus der Nase. Mhm. Und
da kann man verschiedene Stufen einstellen.
Ja. Man kann auch mit Krampf keinen Podcastpreis gewinnen wollen.
Aha. Also interessant. Ich habe es natürlich nie ausprobiert, aber es ist interessant.
Das wäre so krass, wenn da schon so ein bisschen Kai Flaume-Sebum dran wäre.
Nee, weil die Packung war ja zu. Aber ich finde, das solltest du auch zukünftig im Handgepäck dabei haben, Joko.
Ja, absolut. Ja? Was ist das? Und dann mache ich das immer vor. Das? Mhm. Das ist nicht das, wonach sie denken, was es ist. Das hier ist...
Ist nicht das, wonach es sich anhört.
Guck mal. Kann man das an die Zunge hängen? Also ich müsste... ey.
Ist da Zeug drin?
Sieht man da was?
Ja!
Ja?
Also das zeige ich euch jetzt nicht, aber das ist ja verrückt.
Wirklich? Das funktioniert.
Bist du jetzt...
Hast du es an der Zunge? Der ist wirklich... Meine Damen und Herren, Sie sind gerade live Zeuge davon geworden. Er ist wirklich genauso dumm, wie er im Fernsehen und auf der herkam.
Das ist wirklich Duell um die Welt bei Wish bestellt.
Das hat richtig wehgetan.
Vor allem, du hast dir damit Sachen aus der Nase gesaugt, sagst, oh krass, da ist ja wirklich was dran. Und dein nächster Impuls ist, dir das an die Zunge zu hängen, Joko. Also,
Halleluja, das ist ja, ich habe unterschätzt, weil an der Nase hat sich nicht so stark angefühlt, wie sich es an der Zunge dann festsorgt, weil wahrscheinlich an der Nase, dadurch, dass da so Poren sind, die Luft da durchgezogen werden kann, während bei der Zunge ist einfach so voll umschließt. Boah, das ist richtig weh.
Soll ich dir auch so eins noch, Sophie, soll ich dir auch
nee,
eins
danke, danke, ich habe da leider schon was vor, aber es ist ganz lieb, dass du fragst.
Ihr könnt, sonst,
ich gehe einfach zur Kosmetik.
Ihr könnt das ja
wenn
auch teilen,
ich da jetzt einen blauen Fleck kriege, wäre auch witzig.
Oh, auf der Zunge.
Ey, Kai, tausend Dank, das ist ein super Geschenk.
Ja, sehr gerne.
Wir könnten ja vielleicht einfach zu dritt zum Oktoberfest gehen dieses Jahr. Dann könnten wir uns gemeinsam auf dem Hotelzimmer fertig machen, uns vorher alle mit diesem Nasenmitesserreiniger die Nase ausreinigen.
Jetzt wird eine Geschichte draus.
Ja, aber erst nachdem wir in der Sauna waren.
Klar, das ist aber, das ist für mich eh, bei jedem Geschäftstreffen mit Joko schlage ich erstmal direkt Sauna vor.
Das Gute ist, du musst wissen, du musst wissen, Kai ist, was Oktoberfest angeht, tatsächlich eine Instanz in München. Der kann bei Dingen helfen, wo man denkt, das ist unmöglich, an einem Abend noch zu 16 irgendwo reinzukommen. Wenn Kai da ist, geht das.
Mit euch würde ich mich auch sicher fühlen auf dem Oktoberfest.
Wollen ja, wir das machen? Aber Joko, ja. Ist das nicht eh der Plan? Haben wir nicht so einen kleinen Plan?
Ja.
Dass wir so einen Abend auf dem Oktoberfest, wo wir beide nur Menschen mitnehmen, die noch nie vorher auf dem Oktoberfest waren.
Boah. Ja.
Können wir dann aber auch zusammen vorher zu dritt Dirndl kaufen gehen?
Ja, aber Sophie...
Muss ich auch eins tragen? Oder aber,
nee, es geht eher darum, dass ich eins aus... Ich brauche ja dann euren Rat.
Aber ich lasse dir da 3, 4, 5 aufs Hotelzimmer kommen. Oh. Da kannst du dir was aussuchen.
Das ist der Flowway.
Kai.
Ich bin ein einfaches Mädchen vom Lande, ich wollte in den Laden gehen, aber nein. Ja. Kai lässt mir da was aufs Zimmer bringen, natürlich. Ja. Ich würde ihn in der Sauna anprobieren.
Ich bin der glücklichste Mensch der Welt gerade. Ich habe einen Nasensauger und wir gehen aufs Oktoberfest.
Aber würdest du mitgehen, Sophie?
Ja, mit euch würde ich mitgehen. Ich habe auch das Gefühl, jetzt wo ich mir so einen Kult-Münchner geangelt habe für eine berufliche Zusammenarbeit, komme ich da nicht drum rum. Ich habe das ja auch mit Tommy Schmidt, ich gucke ja auch mittlerweile Fußball, einfach nur, weil ich denke, man muss seine Work-Husbands ja auch irgendwie gut behandeln. Und deswegen interessiere ich mich jetzt auf das Oktoberfest.
Weißt du denn noch von anderen Leuten, die auch noch nie auf dem Oktoberfest waren, also die da noch gut in die Runde passen wollen? Also ich habe zum Beispiel vor kurzem mal mit Johannes Oerding darüber gesprochen, der auch noch nie auf dem Oktoberfest war. Und ich sagte, Mensch, guck mal, das könnte sich ja vielleicht anbieten. Wir haben da so einen Gedanken mit Joko vielleicht und so. Und der hat gesagt, er wäre dabei. Fände ich lustig.
Ich glaube, Thomas Schmidt war auch noch nie.
Ja,
da wird er bestimmt dieses Jahr mitmachen. Da hat er richtig.
Aber lass nur lustige Leute mitnehmen.
Aber Thomas Schmidt, das ist Thomas Schmidt, ja gut. Schmidti, da musst du mit umgehen jetzt.
Der sagt doch eh am Tag vorher ab.
Ich weiß nicht, Jakob war glaube ich auch noch nicht.
Jakob war noch nicht auf Oktoberfest.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass der noch nicht war. Ja,
nee,
stimmt.
Ich glaube nämlich auch. Mhm. Ich kenne auch noch Thomas Martins aus der Firma, war auch nie, weil mit denen habe ich immer nämlich gesagt, wenn sie dann, wenn wir hier Joko und Klaas gegen ProSieben die Herbststaffel aufzeichnen, ist die Woche oder das Wochenende danach geht meistens dann hier das Oktoberfest los. Und das ist immer ein Riesenthema. Das sagt, bleibt doch einfach.
War Tommy Schmidt dein Workhusband, Sophie? War der schon auf dem Oktoberfest?
Ich kann mir das nicht. Der ist mit Sicherheit irgendwie als 12. Mann von allen Fußballmannschaften Deutschlands, ist der in irgendeinem Ehrenzelt. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Aber bis mir noch nie irgendwo aufgefallen. Felix Lobrecht in der Lederhose?
Das könnte ein sehr lustiger Tisch.
Das wird vor allem, ich denke ja manchmal auch so in Internet-Memes. Ich gehe nur diese Gästeliste durch und sehe so ein Foto von uns am Tisch und ich glaube, da müssen gewisse Meme-Accounts von Twitter mal so 3 bis 4 Werktage sich krank melden im Büro, weil da muss erstmal ein bisschen Material rausgeballert werden.
Also ich fände das eine schöne Idee, ich wäre dabei.
Ich wollte noch, als wir über Luciano geredet haben und du gesagt hast, dass du dich connected hast mit dem über Instagram. Mhm. Gibt es deutsche Promis, mit denen du noch keinen Kontakt hast, mit denen du aber gerne Kontakt hättest? Oder bist du einfach so durch Instagram und Massenmedien vernetzt, dass einfach alle kennst, die du kennen möchtest?
Wie definierst du Promis? Also du hast ja auch vorhin gesagt, ich wäre nach Start des Sunset Clubs der erste richtige Promi gewesen, der in deine DMs geslidet ist. Wer war da vorher schon?
Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen.
Mhm.
Ich meine, ich glaube, was ich mit richtige meinte, war, ich unterscheide immer komischerweise zwischen alter und neuer Medienwelt.
Mhm.
Und alte Medienwelt ist für mich alle, die eine Karriere angefangen haben vor Social Media, die darauf angewiesen waren, durch klassische Massenmedien bekannt zu werden.
Mhm.
Und ich komme ja aus einer Generation, du konntest zwar, wenn du Glück hast, ins Fernsehen, aber du konntest auch mühelos die ersten 4 bis 7 Jahre Twitter machen, Instagram machen, TikTok machen und dann hoffen, dass du wegen deiner Reichweite in Massenmedien kommst.
Mhm.
Und auch wenn es wahrscheinlich ungerecht ist und ich mir da selber auch Unrecht tue, habe ich immer so mehr Respekt vor richtigen Promis und das sind dann die aus der alten Medienwelt, weil ihr konntet euch ja nicht rein. Ihr konntet euch ja nirgends reinmogeln. Ich habe einfach jahrelang auf Twitter so lange mein Maul nicht gehalten, bis irgendjemand vom ZDF gesagt hat, ja, dann komm halt mal vorbei.
Okay.
Und das hätte, glaube ich, nicht geklappt, wenn ich einfach nur durch Scham und Anmut im Fernsehen hätte stattfinden müssen.
Also ich glaube tatsächlich, so aus der alten Fernsehwelt, aus der klassischen Fernsehwelt, da gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, den ich nicht kenne, den ich noch nicht getroffen habe. Alleine auch über die vergangenen 10 Jahre, wer weiß denn sowas, ist ja wirklich, wirklich fast jeder schon mal bei uns zu Gast gewesen. Ja,
nicht jeder, aber.
Ja, nee, nicht jeder, das stimmt. Sophie, du warst noch nicht da. Du bist herzlich eingeladen. Wer übrigens auch noch nicht da war, ist unser lieber Freund Klaas. Klaas war auch noch nie bei Wer weiß denn sowas.
So, da haben wir doch eine super Folge.
Mhm. Ah, weiß ich nicht, ob sich das erzählt.
Und was so die neue Welt betrifft, also natürlich gibt's da auch Leute, die ich noch nicht kennengelernt habe. Also das, weil es sich einfach noch nicht ergeben hat. Also weil wir jetzt gerade bei Luciane waren. Also Apache zum Beispiel habe ich noch nie persönlich getroffen.
Habe ich auch noch nicht.
Das ist aber egal, spannend, wann du den kennenlernst, ob jetzt heute oder in 10 Jahren, weil der bleibt gleich.
Ja. Aber für, also es ist ja auch immer manchmal, man bewertet es ja manchmal und sagt, also da freue ich mich drauf.
Entschuldigung.
Habe ich was verpasst?
Es ist so schmerzhaft, wenn man so einen Witz macht und einfach niemand lacht und dann sitzt man so in seinem eigenen Kichern.
Ich hab gelacht.
Ja, Apache würde ich auch gern kennenlernen, aber ich weiß nicht, ob ich da an mich halten könnte. Ich finde ihn sehr attraktiv.
Ja, ist auch ein attraktiver Mann. Ja, das ist jetzt nicht so, dass, warum ich ihn kennenlernen möchte.
Wie du dich gerade in die Regie rückversichert, oder? Kann ich man doch sagen.
Ich habe gerade Hannah angeschaut, ich wollte so gucken, ob sie auch nickt. Und so. Das ist schon auch ein sehr attraktiver Mann, oder? Und den, man darf ja auch nicht vergessen, der ist 2,7 Meter groß. Das muss man auch erstmal schauen.
Ja.
Ja, guck mal, ich bin 1,90, kann ich zu ihm aufschauen.
Ha, stimmt, du bist ja auch groß. Ja, das vergeht.
Ich bin 1,88, ich bin der Kleinste von uns dreien.
Ja. Die Achso, ich dachte von uns dreien. Ja, Entschuldigung, also Apache würdest du gerne kennenlernen.
Gibt's natürlich ja, Menschen, die ich auch noch nicht persönlich kenne, aber wahrscheinlich kenne ich schon überdurchschnittlich viele Menschen persönlich.
Ich muss den unprofessionellsten Move der Welt machen. Ihr könnt gerne weitermachen, ich mache mir gleich in die Hose. Tschüss. Hm.
Jetzt können wir ganz kurz über Joko reden oder wir können einfach weitermachen, als wäre Joko noch da. Ich würde natürlich gerne über Joko reden.
Ja, du hast Joko jetzt ja deutlich besser kennengelernt in den letzten Wochen und Monaten. Was ist das, was dich am meisten überrascht hat? Also wo du wirklich gesagt hast, da ist er ganz anders, als du ihn vorher kanntest, als du ihn nur aus dem Fernsehen kanntest oder aus Podcasts, die er vorher gemacht hat.
Nicht ganz anders, aber, und das ist, glaube ich, die einzige Sache, wenn Leute mich nach Joko fragen, die ich mich auch traue zu erzählen, weil sich das nicht anfühlt wie eine Privatheit, beziehungsweise ich das glaube, dass man das auch durch den Podcast merkt zwischen uns beiden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Joko wirklich noch viel netter und herzlicher ist, als man denkt, wenn man ihn aus dem Fernsehen kennt. Und das ist wirklich, also das muss man auch gar nicht ironisch sprechen. Es gibt Leute, die große Arbeit darauf verwenden, im Fernsehen sehr nett zu wirken und dann lernt man die kennen und denkt, du bist schon okay, aber du bist halt auch wie jeder Mensch ein ganz schönes Arschloch zwischendurch. Mhm. Und ich habe auf diesen Moment bei Joko gewartet, nicht weil ich dachte, dass er explizit so ist, sondern weil ich dachte, Menschen sind so. Und der Moment kam nicht, ganz im Gegenteil. Joko ist wirklich noch viel herzlicher, aufrichtiger, liebenswürdiger und großzügiger, als man es erahnen könnte, wenn man ihn aus den Medien kennt. Und das ist sehr schön.
Dankeschön.
Ich habe eine Frage zum Abschluss. Darf ich euch eine Frage zum Abschluss stellen? Mhm. Ich sage euch, weil ich Joko nicht vom Kopf stoßen möchte.
Ich liebe dich.
Ich auch.
Kannst ruhig Kai sagen, ist okay für mich.
Ich habe ein sportliches Ziel und das sportliche Ziel ist, ich möchte einen Klimmzug schaffen. Mhm. Wie lange brauche ich, wenn ich jetzt anfange, einen Klimmzug zu schaffen? Ich frage dich nicht, Joko, weil ich davon ausgehe, dass du so viele Klimmzüge schaffst privat, dass du da gar keinen, also du kannst mir gar keinen Ratschlag mehr geben.
Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel du bereit bist, wie viel Zeit du bereit bist zu investieren, wie oft in der Woche du was dafür tun willst, trainieren willst.
Eigentlich gar nicht.
Dann wird es schwierig.
Ich würde vor allem gerne einfach den irgendwann können, um Leute zu beeindrucken.
Ja.
Drei Monate. Also ich würde so sagen, ich würde vielleicht.
3 Monate.
Für einen?
3 Monate für einen Klimmzug.
Ja.
Nee, das ist mir zu doll, ehrlich gesagt.
Das finde ich jetzt aber wirklich.
Zu viel oder zu wenig?
Zu viel, viel zu viel. So viel, das ist
du,
doch nur
du meinst,
ziehen.
Dass du schneller schaffst das in 3 Monaten?
Naja, ich hatte gehofft,
ja,
dass du
doch,
sagst, 2, 3 Tage.
Dann mach halt. Nein, das muss man
weißt
schon
du, was ich mache? Ich nehme mir den Sound, wie Kai sagt, mach halt. Und dann mache ich doch so einen Supercut von mir über 3 Monate, wie ich so einen Klimmzug lerne.
Ja. Wenn du dich jetzt an die Klimmzugstange hängst ja, und dann ziehst, was passiert dann?
Also ich will jetzt nicht sagen nichts, aber auch nicht viel. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ich bin ja auch eine Frau, durchaus auch nicht, ich bin ja jetzt auch nicht slender. Mhm. Ich habe ja auch mehr zu ziehen als du vielleicht.
Ja.
Aber du bist ja in den besten Händen. Also du hast Kai als...
Ich bin auch in den besten Jahren. Das darf man auch nicht vergessen.
Aber du hast Kai jetzt quasi als jemand, der sagt 3 Monate. Ich weiß, dass Kai auch mit Coach Kevin schon trainiert hat. Sophie ist auch mit Coach Kevin am Start.
Was also sagt denn Kevin? Hast du den mal gefragt?
Kevin schüttelt einfach nur den Kopf und sagt, Berlin? Geh bitte nach Hause.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Ich weiß nicht, ich habe das Thema Klimmzug schon mal angesprochen und meinte, ja, klar, heißt mal und mal. Und dieses Jahr wird es was. Aber ich dachte, vielleicht, wenn ich Kai und Kevin gegeneinander ausspiele, dann gibt es eine Art von, dann wer schafft es zuerst, mir einen Klimmzug beizubringen. Und ich sag's euch, wie es ist, wenn ich einen Klimmzug schaffe, wenn ihr mich jetzt schon unerträglich findet, dann will ich nicht wissen, wie ihr mich dann findet, weil ich werde mein Maul für einen Monat nicht halten. Ich werde die Person, die in so einem beruflichen
du
Treffen...
Du hörst ja jetzt schon nicht auf, darüber zu reden.
Ich
das
werde,
ist ja die Fantasie, die in deinem Kopf
los ist. Weißt du, was ich machen werde?
Du hast es jetzt schon
Ich werde Arne diese scheiß Blumenwiese abkaufen. Ich werde in ein Meeting reinkommen, wo Arne sagt, gerade sitzt, dann werde ich dem ein Bündel voll Geld hinlegen und sagen, die Blumenwiese gehört jetzt mir, du Ficker. Und dann werde ich da einen Sportpark hinbauen. Dieser Sportpark wird nur daraus bestehen, da gibt es ein Ringlicht, damit ich meine Sportvideos von mir machen kann, mit einem Stativ, und es gibt eine Klimmzugstange. Und dann werde ich, wenn ich Meetings habe im Studio Bummens Café bei Jonathan, Studio Bummens / Florida Café bei Jonathan, dann werde ich zwischendurch auf und sagen, sorry, ich muss einmal ganz kurz ein paar Klimmzüge machen, damit mein Gehirn wieder funktioniert. Und dann werde ich Klimmzüge machen und dann werde ich mich wieder hinsetzen. Ich werde unerträglich sein.
So, Sophie, jetzt müssen wir nur noch mal festhalten, ne? Wie ernst du das meinst. Also wir haben heute den 27. Februar. Mhm. Ich habe am 27. Mai Geburtstag.
Oh, ich mache zu deinem Geburtstag Klimmzug.
Ja, das Ziel, dass du an meinem Geburtstag für mich an diesem Tag Insta Live, also da gibt es nicht irgendwie hier, wir nehmen Video auf und so, Insta Live, und dann zeigst du einen Klimmzug. Breit gegriffen, Obergriff, sauber ausgeführt.
Boah, das finde ich eine Mega-Challenge.
Ja.
Da würde ich mitmachen. Einen mache ich auch
das
an
ist, Joko, wirklich, du musst mal, du hängst dich wie
ich Ballast. Ich brauche was anderes. Okay,
hängst,
ja, pass auf.
Du hängst dich wie Ballast an diese Challenge, weil glaubst du wirklich, dass du auf dem Klimmzug trainieren wirst? Wie oft bist du mit deinem Fahrrad gefahren, Joko?
Kai hat es gesagt, 4-mal, ich glaube, so oft war es nicht.
Und ich fand die Erklärung so schön, warum er dann nie wieder gefahren ist.
Warum?
Weil überraschenderweise hat ihm der Popo wehgetan. Ich erinnere mich noch gut.
So, genau so war es. Das war sehr unangenehm. Und ich war überrascht, dass wenn man mit den Klickschuhen da reingeht, dass man bei einer roten Ampel steht, gar nicht schnell genug rauskommt. und man im Rückspiegel des vor dir stehenden Autos sieht, wie man so aus dem Bild kippt. Bumm. Nein, aber zurück zu deiner Klimmzug-Challenge. Ich finde das eine total schöne Vorstellung, dass der Moment hier entsteht und am 27. Mai ein Insta-Live gibt, wo du Kai zum Geburtstag gratulierst mit einem Klimmzug.
Und in 10 Jahren werden die Leute sagen, wisst ihr, dass Sophie Passmann gar nicht ursprünglich Fitness-Influencerin war? Die hat mal einen Podcast gehabt.
Genau.
Ja, stell dir das mal vor. Und jetzt ist sie Miss Universe.
Ja, aber ich sage dir eins, Sophie, das ist eine spannende Reise. Ich sage dir jede meiner Unterstützung zu. Also alles, was mir möglich ist, dich dabei zu unterstützen, wirst du bekommen. Klimmzüge hat viel mit Kraft zu tun, aber auch am Ende viel mit Technik zu tun, die man erlernen muss. Und da gibt es so ein paar Sachen, die es einem dann durchaus leichter machen am Ende. Und man braucht vor allen Dingen eins, und das ist Latt, also der Latissimus. Mhm. Ja. Ohne Latissimus keine Klimmzüge.
Okay, das hatte meine Oma schon gesagt. Ja. Altes Passmann-Familiensprichwort. ich würde, wo du gerade Miss Universe sagst, Joko, ich würde vielleicht, weil das ist ja das erklärte Ziel, in 10 Jahren Miss Universe zu werden, ich würde sicherheitshalber jetzt schon mal mit diesem aggressiven Bronzer-Selbstbräuner anfangen. Ich würde einfach ab nächster Woche so komplett glänzend eingebräunt sein.
Wie gut.
Und das mit der Form kommt dann später. Wenn der Selbstbräuner stimmt, dann ist der Rest eigentlich nur noch ein Klacks.
Ja, du musst dich jetzt nur noch committen, Sophie, das fehlt noch.
Ich committe mich hiermit, Kai.
Ja?
Ja.
An meinem Geburtstag am 27. Mai, Insta Live, ein Klimmzug, sauber ausgeführt.
Insta Live finde ich ja peinlich, aber ich würde ein Video
machen. Ja, aber es geht nicht anders. Also, Joko hat es ja
vorhin. Glaubst du jetzt wirklich, dass ich dich anlüge? Weil
nee, aber ich möchte ja dass du an dem Tag dann einen korrekt ausgeführten Klimmzug für mich machst. Ich muss nochmal zurückkommen auf die vorhin von Joko angesprochene Philipp Westermeier Klimmzug-Challenge. So hat das ja bei mir damals angefangen.
Gott sei Dank.
Ich konnte nie Klimmzüge, mein ganzes Leben lang nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Philipp, von 0 auf 10 in 3 Monaten und dann gehe ich, das war Anfang Januar, und dann gehe ich am 30. März Insta Live und dann gibt's das Update, wie viel ich an dem Tag schaffe. Und deswegen kann ich sagen, das ist ein besonderer Druck, der damit auch einhergeht und den braucht man auch in der Zeit und deswegen wünsche ich mir ein Insta Live.
Ja, ich bin Zeuge eines historischen Ereignisses hier.
Ja, jetzt habe ich die Scheiße, ne? Na gut, also, ich freue mich, in meinem Kalender steht jetzt du Geburtstag Kai Pflaume in Klammern Klimmzug, aber ich kann dir auch sagen, ich werde es nicht vergessen, weil, wie soll man sowas vergessen, wie soll man so einen Moment vergessen?
Mhm. Wenn du den Klimmzug schaffst und den mir an meinem Geburtstag zeigst, dann schicke ich dir auch die Dior-Trinkflasche.
Ich dachte, wir spenden vielleicht einfach irgendwas an irgendeine Organisation,
ja
aber klar, wenn ich eine Dior-Trinkflasche.
Ja,
da würde ich mitmachen.
Wir spenden als dritt was an, müssen uns eine Organisation überlegen, wenn ich einen Klimmzug schaffe.
Okay, ja.
Du spendest ein Fahrrad. Joko, du spendest dein ganzes Sportgerät, was du in 10 Jahren gekauft hast, was du nicht mehr benutzt.
Dann musst du aber noch einen LKW-Führerschein machen.
Sophie, zusätzliche Motivation. Für jeden Klimmzug, den du am 27. Mai an meinem Geburtstag in diesem Insta-Live machst, ne, spenden Joko und ich jeweils 5.000 Euro. Jeder.
Jokos Gesicht war das Beste der Welt gerade. Das ist so schade, dass Leute Jokos Gesicht...
Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich dachte, hoffentlich sagt er nicht 1.000. Was machen wir, wenn sie 10 Klimmzüge kann? Und dann sagst du 5.000. Was ist mit dir los, Kai?
Also, es gibt zwei Möglichkeiten.
Was machen wir, wenn die Frau 10 Klimmzüge schafft?
Entweder Kai ist wahnsinnig großzügig oder er unterschätzt meine sportliche Fähigkeit.
Aber Halleluja, Kai!
Das ist doch für einen guten Zweck, in doppelten Sinne. Auf der einen Seite gibt es ja eine mega Spende dann an einen guten Zweck und auf der anderen Seite haben wir natürlich mega was für Sophie getan, weil wenn sie bis zum 27. Mai 10 Klimmzüge schafft, dann geht damit eine solche Transformation einher.
Boss-Transformation.
Ja, die unbezahlbar wäre. Also wie gesagt, Sophie, ich connecte dich gerne mit allen Menschen, die dich da unterstützen können. Bin sehr gespannt, wünsche dir viel Erfolg auf der Reise.
Wie groß muss denn so ein Team sein, um einen Klimmzug zu lernen?
Naja, ich sag mal, also Coach Kevin ist auf jeden Fall top. Ne, dann würde ich dir noch jemand für die richtig gute, für die perfekte Klimmzugtechnik an die Hand geben. Mhm. Da kann man auch eine ganze Menge lernen. Du wirst eine Klimmzugstange und ein paar Gummibänder brauchen, weil man am Anfang natürlich viel auch mit Unterstützung macht, ne, dass man sich in so ein Gummiband so reinhängt und das oben an der Stange befestigt ist. Und ja, da ist ein bisschen Training notwendig.
Also wenn der Moment dann kommt, möchte ich auch, dass du weißt, da liegt auch eine Menge Druck auf dir, weil je besser du performst, desto mehr Geld für einen guten Zweck.
Ja, du musst einfach, das ist die Motivation für dich, Sophie, weil du musst in diesem Moment, wenn du an der Klimmzugstange hängst, ne, da musst du dir immer so ein Registrierkassengeräusch vorstellen, wenn du mit dem Kinn oben an der Stange bist, ne, dann musst du immer an Jokos Gesicht denken. Mit jedem Mal, dass du da oben an der Stange ankommst. Ne? Ja. Tsching, tsching, tsching.
Ja, ich habe mich total gefreut. Also, es war wild und ich muss mich, glaube ich, für einige Momente vielleicht im Nachhinein nächste Woche entschuldigen, Joko. Da machen wir die große Nachbesprechung.
Gar nicht. Du musst dich für gar nichts entschuldigen. Ich fand es eine ganz hervorragende Ausgabe und ich fand es mega schön, Kai, dass du dir die Zeit
genommen
hast.
Vielen Dank, dass du da warst.
Wirklich. Sehr, sehr lieb. Habe ich sehr zu schätzen gewusst, dass ich hier sein darf.
Immer gerne.
Ja. So, bei mir gibt's zweites Frühstück jetzt.
Ah.
Joghurt und Glas.
Oh Gott!
Den hast du vor allem so doll vorbereitet und du hast dich so gefreut, den platzieren zu können.
Ich muss jetzt
wirklich nach Hause, sonst stecke ich mich mit Wortwitzen an.
Besser nicht. Tschüss!
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 Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist es ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es,
ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.